Er tut den Stecker rein und alle Knöpfe auf 10. Dann kann die tierische Post abgehen. Und dann denkst du, jetzt ist es endlich vorbei. Dann zählt er wieder an und das geht.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 64 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück. Wir haben heute viel vor. Wir haben einen Gast, wir haben ein Schwerpunktthema. Wir haben schon Thunfischdosen ohne Haken geöffnet. Ich bin sicher, das wird eine ganz tolle Geschichte hier. Und erstmal willkommen wie immer. Guten Morgen, Heiko.
Ja, guten Morgen, Carsten. Ich korrigiere dich so zu so früher Stunde ungern, aber es war Brathering.
Ja, ich weiß, es war kein Thunfisch, es war ein Hering.
Das kannst du nicht Thunfisch.
Aber ob das irgendwen interessieren würde?
Nee, eigentlich nicht. Und auch nicht, dass mir die Lasche abgerissen ist und ich den Nippel durchdrehen musste und an Mike Krüger da gedacht habe. Und bei Mike Krüger fällt mir da Besseres ein als Marjan. Schönen guten Abend.
Oh. Einen wunderschönen guten Abend. So groß ist meine Nase, aber nicht, auch wenn ich damit eher gut riechen kann. Ich grüße euch zusammen, meinen wunderschönen Carsten und hallo Heiko. Ich hoffe, es geht euch gut.
Sehr gut, würde ich mal sagen, für so eine weirde Woche, weirde Zeit generell. Aber wir sind ja heute nicht nur zu dritt, sondern wie Carsten ja schon angeteasert hat, haben wir heute einen Gast für unser Schwerpunktthema, was so ein bisschen nach Vorbereitung riecht, vollkommen untypisch für uns. Von daher
vollkommen überbewertet.
Ja, aber wir probieren es einfach gescheit zu überspielen und im normalen Chaos zu
versinken. Stellen wir jetzt erstmal den Gast vor oder gleichzeitig unser Thema?
Ich glaube, das geht zusammen gut in eine Richtung, oder?
Das geht zusammen gut. Mhm. Weil, also kleine...
Ich hoffe, es geht gut.
Das ist kleine Vorwarnung, wenn wir gerade unseren tollen Themenschwerpunkt gleich verkünden werden, den ihr wahrscheinlich eh schon aus den Shownotes entnommen habt, dann klingt es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spannend, wie es wirklich ist. Aber mach mal du weiter, Heiko.
Ich? Oh, c'est bon. Oh. Ja, an der Stelle sage ich mal, schönen guten Abend, Björn aus unserer Hauptstadt. Ja, könnte ich Berlinern, würde ich das jetzt machen, aber das hört sich bei mir einfach kacke an. Deswegen lasse ich das einfach dir, Björn. Stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Hier ist der Björn aus Berlin. Ich kann auch Berlinern, aber ich habe es mir mittlerweile ein bisschen abgewöhnt, weil ich eine ganze Weile in Asien gelebt habe. Und naja, wenn man dann mit Deutschen redet, dann versucht man vielleicht nicht gleich zu verraten, wo man herkommt. Auf jeden Fall bin ich seit 3 Jahren wieder zurück in Berlin und ja, seitdem wieder Berliner.
No. Und dann erzähl uns doch gleich mal, warum du heute da bist.
Ja, der
Was
Heiko,
wir uns von dir versprechen.
Der Heiko hat mich eingeladen, weil wir uns beruflich kennen sozusagen über seine Firma. Ich bin seit mittlerweile 5 Jahren bei einer taiwanesischen Herstellerfirma angestellt. Und wir haben uns vorher für eine andere Firma mal kennengelernt, mit der der Heiko zusammengearbeitet hat. Und ja, wir sind ein bisschen Spezialisten für Zubehör und im Speziellen auch für USB-Zubehör, also USB-C-Geschichten wie Hubs und Kabel und so weiter. Und von daher würde ich gern mal ein bisschen, ja, nicht mit meinem Wissen angeben, aber auch ein bisschen vielleicht ein paar Mythen aus der Welt schaffen.
Dein Wissen teilen in erster Linie.
Auf jeden Fall.
Weil Gadgetfunk ist Education Podcasting.
Absolut.
Immer dran Bildungspodcast. Wir wollen versuchen, es unseren Frauen zu erklären, was da so alles technisch einfach sein könnte. Oder wie Technik einfach sein
auch
könnte.
Unsere Töchter.
Oder die Töchter, genau.
Absolut. Mhm. Bin dabei.
Und damit haben wir auch unseren Themenschwerpunkt schon verraten, vorweggenommen. Es geht nachher um das Thema USB-C und nochmal, lasst euch nicht abschrecken. Mag vielleicht uninteressant klingen auf den ersten Moment, ist aber, da steckt ganz, ganz viel dahinter. So viel, dass wir uns Verstärkung geholt haben.
Mhm. Ich glaube, der eine oder andere unserer Hörerschaft hat das sicherlich auch schon mal am eigenen Leib erfahren mit seinem Smartphone, Tablet mit Typ-C-Anschluss. Wenn es noch kein Rechner oder Laptop ist. Also ich bin der Meinung, das wird spannend, das wird aufregend und ja, ich gebe dann am Ende auch noch ein paar
Kontakte. Ich habe mir hier schon ein Lasso hingelegt, dass ich Marjan einfangen kann, wenn er wieder davon galoppiert.
Ja, ich freue mich hier in der Tat auch auf die Aufnahmen. Ja, in der Tat, Björn hat es schon richtig dargestellt. Wir kennen uns jetzt schon geraume Zeit. Haben wir mehr, mal weniger geschäftlich zu tun gehabt. Auch jetzt in der Vergangenheit war es jetzt nicht direkt bei mir im Bereich aufgehängt, was Björn so macht, aber bei den Kollegen. Und von daher ja, dachte ich, es macht mal Sinn, ein bisschen Kompetenz zu dem Thema aus Herstellerseite mit reinzuholen. Denn wie Maja schon gesagt hat, das ist spannender und Carsten natürlich auch, das ist spannender, als es eigentlich am Einstiegs klingt, was USB-C-Konnektivität oder generell das Konnektivitätsthema und die Fallstricke, die damit einhergehen. So
vor allem die. Da haben wir ein paar Praxisbeispiele vorbereitet.
Ja,
aber,
ja, wir könnten das ganze Feuerwerk nicht sofort.
Ich glaube, vor allem der Carsten hat die vorbereitet.
Leute, wenn ihr wüsstet, was ich für eine Lernkurve hinter mir habe in den letzten Wochen. Es ist, ja, okay. Was ist denn so passiert? Erzählt mal. Wir haben jetzt vor einer Woche das letzte Mal gepodcastet. Heiko, bist du immer noch negativ Corona?
Ich bin sowas von negativ Corona. Ich hatte wenig Kontakt zu eventuell positiven Menschen. Somit bin ich immer noch extrem negativ, was das Corona oder Covid-19 angeht, hoffe ich doch. und Fun Fact zu der Story von der letzten Woche, wo ich euch ja ein bisschen habe teilhaben lassen, was so Kommunikation der Behörden, vornehmlich vom Gesundheitsamt angeht, die so ein bisschen verschleppt war. Das Gesundheitsamt hat sich in der Tat gemeldet, 8 Tage nach Vorfall.
Drumroll!
War ein bisschen ernüchternd, der ganze Call mit der jungen Dame. Es hat sich rausgestellt, dass die Dame von der Arbeitsagentur an das Gesundheitsamt ausgeliehen wurde, um Fällen hinterher zu telefonieren. Sie hat auf gut Deutsch keine Ahnung, was sie da eigentlich macht. Hat
keine psychologische, ist aber an der Stelle
kein Vorwurf an die Dame.
Nein, um Gottes Willen. Au contraire, mon ami, ein Riesenlob an die Angestellten im öffentlichen Dienst. Und das sind ja nicht alles Verbeamtete, das sind ja auch Kontraktoren und ganz normal arbeitende Menschen. Die werden tatsächlich in den Ämtern rumgeschubst, gerade wie nichts Gutes. Ja, eben warst du noch im Arbeitsamt oder hast Baupläne bearbeitet und dann hockst du in der Corona-Hotline am nächsten Tag, ohne zu wissen, was da allein psychologisch auf dich einprasseln kann. Also von daher.
Ja, ich glaube, ich habe versucht, nett zu sein bei der ganzen Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, dass auch der eine oder anderen Kontakt gibt, den sie da anrufen muss, der vielleicht ein bisschen schräge um die Ecke kommt. Nichtsdestotrotz.
Da kannst du mal ganz stark von ausgehen.
Habe ich probiert, professionell, neutral, objektiv zu sein und nicht ganz so angepisst, wie ich es auch sein kann. Aber das war soweit okay. Hat sich nach 3 Minuten rausgestellt, oder nach 3 Sätzen eigentlich, dass sie keine Ahnung hat, was sie da eigentlich tut. Das ist auch nicht böse gemeint, aber fachlich hat keinen Bezug. War mehr so die Infektionskette hinterher zu telefonieren, um eventuelle, hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber auch Vergehen, was die Zusammenkünfte von Menschen angeht, dann auch zu ahnden oder aufzuzeigen und anzuzeigen, was ein bisschen schräg war, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite war die Erkenntniskurve für mich auch wieder relativ groß, nämlich dass es keine Schnittstelle gibt momentan zwischen scheinbar dem Gesundheitsamt Kreis Mainz-Bingen und dem in Kreis Mainz-Bingen ansässigen Labor oder offizielles Labor, was Positiv-Negativ-Fälle von gemeldeten Erstkontakten nach Kontakt mit den Erkrankten angeht, da gibt es keinen Abgleich. Also sie hat keine Ahnung, dass ich überhaupt beim Testen war, dass ich getestet wurde.
Ich weiß auch gar nicht, ob das, da sind wir beim Thema Datenschutz. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns hier nicht verlieren bei unserem ersten Sidekick. Aber die kommunizieren ja auch noch per Fax. Und warum ist das so? Weil das halt nach wie vor das Sicherste ist. Und so musst du dir vorstellen, als Sachbearbeiter kommst du in der Früh ins Büro und hast da hunderte von Faxseiten liegen, die du erstmal durcharbeiten musst.
Ja, mittlerweile vielleicht in deiner Inbox eingescannt automatisch, aber trotzdem hast du es als Gilt dann.
Ja, du darfst sie nicht per E-Mail schicken.
Nein, nein.
Ob gescannt oder nicht.
Das Fax schickt das intern dann als PDF.
Ja, intern, ja. Hallo, dafür bräuchtest du eine Schnittstelle.
Fakt ist aber, dass ausschließlich positive Fälle von den Laboren gemeldet werden dürfen. Die dürfen gar keine
negativen Fälle. Okay, ja gut, wie gesagt, ich bin ja auch nur Line-User da und war ja nur Protagonist bei der ganzen Geschichte. Ich hätte aber gedacht, dass da die Vernetzung und der Datenaustausch fluffiger geht. Aber okay. Sie haben angerufen.
Nee, das mit den Daten hier in diesem Deutschland, das ist noch nicht so weit.
Naja.
Das dauert noch ein bisschen.
Ja, das sind ganz andere Grundgesetze ausgehebelt worden teilweise. Wenn du Adria fragst, sagt dir doch mehr. ja, auf jeden Fall, sie haben angerufen, alles gut, war höchst interessant. Und an der Stelle, ja, es ist für alle nicht einfach, die Situation, und auch vor allem nicht für die ausführenden Organe, die jeden Tag Kontakt mit diesen Menschen haben müssen und sich da, glaube ich, einiges anhören dürfen. An der Stelle, Carsten hat es schon richtig dargestellt, Props gehen raus an all die, die damit fleißig sind, dem ganzen Schwachsinn hinterher zu telefonieren. Also nicht Schwachsinn in Form von Covid, sondern eher, dass es so viele Fälle momentan gibt, die vielleicht schwachsinnig herbeigerufen wurden.
Ja, und was auch noch dazu kommt, glaube ich, ist, du redest ja nur von ausgehenden Telefonaten von den Menschen. Sobald die auflegen, rufen ja 35
das ist aber,
panische, manische Menschen an, die ihr Ergebnis haben wollen oder medizinischen Rat vom Amt haben wollen.
Das war also eine andere Abteilung, und die war auch war ein anderer Quatsch gewesen, wenn du da anrufst. Nichtsdestotrotz, die sind hart an der Front, und ich glaube, die haben gerade kein einfaches Leben, ja.
Ich glaube, die haben sogar Bundeswehrleute abgezogen und in diese Hotlines gesteckt. Das kannst du dir vorstellen, wie da die Personalsituation ist.
An der Stelle.
Also
gut.
Ne? Leute, wenn ihr versucht ein bisschen Langmut an den Tag zu legen, ich glaube, den Job möchte keiner von uns machen.
Nee. Das war so Corona-Highlight für mich letzte Woche. Ansonsten war es relativ ruhig, wie es halt so ist, im Homeoffice nach vermeintlicher Quarantäne. War relativ entspannt alles. Ja, außer Carstens panischem Anruf, nämlich, dass seine Soundbar ein Konnektivitätsproblem hat.
So schlimm ist es tatsächlich schon, ja, dass mein Highlight der Woche ein Lifehack ist mit Kinderknete.
Ja, aber das musst du jetzt aber ganz kurz erklären, weil ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich es im Gespräch verstanden habe.
Ich versuch's mal ganz kurz. Ich habe einen Fernseher nicht mehr ganz neueren Datums, und ich habe eine Sonos Soundbar und wollte, weil es schon mal geklappt hat, auch natürlich Fernsehmusik, Fernsehton auf der Soundbar ausgeben. Vom Prinzip geile Idee, du brauchst halt zwei funktionierende Tostlink oder optische Kabelschächte dafür. So, Problem 1 war, alter Fernseher, ausgeleierter Tostlink Kabelport. Habe ich mir beholfen.
Was ich bis heute noch nicht verstehe, warum das ausgeleiert. Aber
es ist ausgeleiert, ja, weil halt es gibt ja dieses Plastikplättchen, was den Port abdeckt. Das war zum Beispiel abgebrochen noch. Also mein Fernseher ist über 10 Jahre alt. Das sind Abnutzungserscheinungen, die wahrscheinlich unvermeidbar sind, vor allem nach 2-3 Umzügen. Hat nicht mehr gut gehalten in der Fernseherbuchse. Da war es mir aber dann Rille, weil da habe ich einfach ein Kabel reingeklebt. Ja, weil der Fernseher werde ich nicht mehr verkaufen, und So, jetzt habe ich das Problem, an die Sonos Soundbar wollte ich nur ungern mit dem Kleber rangehen und das gleiche Kabel, das schon im Fernseher hängt, da hart verlöten, verbappen. Und es war tatsächlich so, dass der Port so ausgeleiert ist, dass er nur in einem ganz bestimmten Winkel funktioniert. Also wenn ich Sound aus der Soundbar haben wollte, musste ich wirklich davor stehen, so wie früher mit der Antenne. Beweg dich nicht, ja. Und halt.
Dafür gab es doch diese Kinder. Ich war jahrelang neben der Antenne gewesen, ja.
Ja, genau, aber die wohnen ja hier nicht, dummerweise.
Ach, stimmt. Und,
die Katzen sind zu unruhig dafür. Die sind ungeeignet. Und
ich glaube auch, dass deine Kinder mittlerweile zu alt dafür sind, die als solches da einfach so hinzustellen. Ich glaube, die würden Fragen stellen.
Papa, warum muss jetzt sie so stehen bleiben?
Schnauze. Sei ruhig, sonst ist die Soundbar aus. Und was dann tatsächlich Abhilfe geschafft hat, war ein Tipp von Marian. Danke nochmal an der Stelle. Der dann kam mit der, probier's doch mal mit Knete. Also bin ich dann los in den Schreibwarenladen, hab mir Kinderknete besorgt und hab dann
Fimo.
Mit Knete dieses Tostling-Kabel an die Soundbar gepeppt. Und das hat tatsächlich gehalten.
Es hat gehalten, hört sich aber sehr Past Presence an.
Ja,
Ich hab gesagt, Heißkleber, Junge.
Heißkleber. Da kann ich auch wieder Sekundenkleber nehmen. Das ist die Soundbar auf Generationen hin.
Same shit, different temperature.
Nein. Also ich habe da ein Kilo Knete draufgepappt. Ich habe es auch bei Instagram gepostet. Kann sich jeder nachgucken, der Gadgetfunk bei Instagram. Also genug Knete habe ich die Position halten können und es war dann gut. Bis ich auf die Idee kam, zu sagen, ich möchte es vielleicht nicht aufrecht stehen haben, sondern ich hätte sie gerne liegend, so wie früher auch.
Die Soundbar? Und,
ja.
Okay.
Weil die erste Halteposition war, Kabelport geht direkt gen Decke, direkt nach oben. Und da hat es gehalten. Und dann habe ich es umgelegt.
Und dann
war der Effekt vorbei.
Aus Stereo wurde Mono, aus Mono wurde gar nichts
mehr. Nein, es gibt nur An und Aus.
Ja, bei Toslink gibt es nur An und Aus. Das heißt also, du hast die Position trotz der Knete nicht wiederfinden können.
Doch, aber die Schwerkraft hat gegen mich gearbeitet.
Ja, ich erwähne nur ungern den Heißkleber noch.
Ich habe jetzt eine Zwischenlösung gefunden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und zwar gibt es so aushärtende, elastische Knete. Die habe ich mir besorgt. Kostet ein Vermögen, ist eigentlich gedacht, um iPhone-Hüllen, Turnschuhe etc. Auszubessern, ist aber ablösbar. Also ist nicht ganz so leicht ablösbar wie Kinderknete, aber so wie ich das verstanden habe, deutlich variabler als Heißkleber oder Sekundenkleber oder Montagekit oder weiß der Henker was. So, und das härtet jetzt aus. In der nächsten Folge kann ich euch sagen, ob das die Lösung ist für ausgeleitete Toslingsports. Ja, oh, das war mein Highlight. Drumroll.
Nice. Ich glaube, das letzte Gerät, was ich mit Tosling angeschlossen hatte, war mein Minidisc-Player. Aber Maya, nein, hüpf nicht drauf.
Du hast keine Soundbar, nichts irgendwie bei dir?
Ich habe einen kleinen Fernseher, wo gescheiter Sound rauskommt.
Das gibt es nicht.
Ich muss sagen, ich bin, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, ne, für so Pult LG, aber ich bin immer wieder überrascht, was an Sound aus diesem so viel zu flachen, für den Sound viel zu flachen Fernseher rauskommt. Mhm. Bin ich höchst angetan von.
Du wirst überrascht
natürlich
wäre es
mit der Soundbar geiler, ja.
Du wirst überrascht sein, wie madig der Sound ist, sobald du was mit Wumms da
hast. Ja, aber da ich keine Knete habe, ja, habe ich auch keine Soundbar. So schließt sich der Kreis.
Doppeldeutig.
Kannst du mir meine Soundbar nicht abkaufen? Ne? Ist schon klar.
Ja. Im Übrigen habe ich noch ein Toslink-Kabel gefunden, Carsten, beim Suchen. Ja. In der Vorbereitung auf meinen eventuellen Besuch bei dir. Aber es war Toslink auf Krinken irgendwas. Geraffel.
Ja, die gibt's auch.
Ja, das ist Toslink genau, mit 3,5 Millimeter.
Ich habe kein pures Toslink auf Toslink mehr, also optisch.
Ja, aber die Soundbar hat genau 3 Anschlüsse. 2 LAN-Ports und einen optischen Ausgang. That's it.
Okay, danke fürs Gespräch.
Die Sinnhaftigkeit können wir jetzt im nächsten Podcast diskutieren. Aber danke fürs Angebot, is no option here. Ich hoffe auf meinen mobilen, versiblen.
Da stellt sich jetzt die sarkastische Frage. Hast du die Knete Samstagabend angebracht? Weil dann hätte sie über Nacht eine Stunde länger zum Aushärten gehabt.
Ich habe sie, ist egal. Im Zweifel nie wieder bewegen. Ist halt so.
Ja. Don't touch it.
Ja, das sowieso. Nein. Das geht
aber, nicht. Männer, wir hatten Zeitumstellung. Wie viele Uhren musstet ihr so umstellen im Haus?
Keine. Nee, stimmt nicht. Eine musste ich per Hand umstellen.
Ich bin noch 2, 3. Die
du bist Gott
Zeiten
gesegnet, anzeigen. Mann. Ja. Ich habe festgestellt. Ja.
Wobei meine Funk-Wetterstationsuhr, die war diesmal total kurios. Die hat sich nämlich nicht einfach mal so, wie sie sonst immer tut, einfach mal umgestellt, sondern der muss sich einfach mal über Knopfdruck sagen, ey, was ist denn jetzt hier mal mit Zeit synchronisieren? Und dann habe ich das Knöpfchen gedrückt fürs synchronisier dich mal und dann hat sie das auch innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Aber das war ein bisschen sehr, sehr strange. Also das habe ich noch nie erlebt, dass ich einer Funkuhr sagen musste, ey, jetzt synchronisier dich mal. Du Sau.
Das bringt mich zu dem Thema. Ja. Liebe Küchenhersteller, falls ihr das hören solltet, Küchengerätehersteller, ja, die ihr überall Uhren verbaut, an Mikrowellen, Öfen und was weiß ich was. baut doch einfach so ein komisches Funkmodul ein. Ja? Das erspart den Männern bei der Zeitumstellung immer ganz, ganz viel Stress und Aufwand, wenn sich das alles alleine umstellen würde. Aber so stellst du eine Mikrowelle um, stellst einen Backofen um. Oh, da ist ja auch noch
eine Uhr. Aber jetzt tun wir nicht so rum. Du, ich erinnere mich an Zeiten, da war das eine Vormittagsbeschäftigung für die ganze Familie, Uhren zu suchen und umzustellen. Also wegen deiner.
Umzustellen. Nein, aber jetzt mal bei diesen Küchengeräten, ne, das ist wirklich ärgerlich, weil ich habe absichtlich tatsächlich kein Küchengerät mit Uhr, weder eine Mikrowelle, wo eine Uhr dran ist oder so ein Scheiß.
Sowas
gibt's. Aber es gibt kein einer. Ja, natürlich gibt's das. Kannst du immer noch kaufen, Mikrowellen
ohne. Falsche Frage, okay, go
ahead. Warum gibt's nicht einfach eine einheitliche Art und Weise, bei diesen Uhren die Zeit einzustellen bzw. umzustellen? Jeder Hersteller, echt eine andere Tastenfolge, eine andere Tastenkombination, die du drücken musst.
Das ist jetzt ist ja, wusste ich doch doch, irgendwie ging das doch.
Ach so, nein, ich war's Auto.
Oh, Apex-Zeit, kacke, falscher Knopf. Ja, apropos Auto, ja. Ihr habt ja erzählt, dass ich ein bisschen später als geplant losgefahren bin, Carsten, und bin da in meinen Austauschwagen gehüpft. Fahr ein bisschen und denk mir irgendwann, scheiße, wo ist die Zeit denn hin? Wieso komme ich so spät an? Ja, die scheiß Uhr im Auto hat sich halt trotz CarPlay, Online Connect einfach nicht stellen wollen, ja. Unglaublich, diese Franzosen. Die sind auch sowas von resistent. Aber ich war erstmal geschockt gewesen, warum ich so lang für die Strecke brauche diesmal. Das ist jedes Jahr der gleiche Scheiß mit der Uhrumstellung, ja.
La Résistance.
Das ist mir seinerzeit mal bei einem BMW passiert, der auch angeblich alles
alleine machen. War der auf bayerische Zeit gestellt?
Und ja, genau. Der hat sich partout nicht umgestellt. Und das richtig Gemeine war, dann konntest du einstellen, Zeit automatisch oder Zeit manuell. Dann habe ich auf manuell gestellt, habe die Uhrzeit umgestellt, habe dann danach wieder den Haken bei automatisch wieder reingemacht, ne, so Lifehack-mäßig. Und dann war es wieder auf der Wand. Ich dachte mir so, Alter, das ist nicht dein Ernst.
You are not alone. Ja, die Tücken der Zeitumstellung. Es gibt einen Grund, warum die EU das eigentlich abschaffen sollte, will, darf, kann, möchte oder auch nicht. Ja, und da UK eh bald Geschichte ist und das mit der Einstunde Zeitverschiebung auch Essig ist, alles gut. Ja. Geht in die richtige Richtung.
Wir haben noch Portugal. Nicht vergessen, wir haben noch Portugal.
Oh, ja, I'm sorry. Ja. Und die Kapverdischen Inseln, wobei, nee, die gehören gar nicht zur EU. Egal. Wobei, das ist, glaube ich, 3-Stunden-Umstellung, was ganz schräg ist. Ein kleiner Win der letzten Woche fällt mir noch ein. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal angeteasert, dass meine Internetverbindung zu Hause in Mainz nicht die beste ist, aufgrund, keine Ahnung, Inkompetenz vom Vodafone all die Zeit. Dann habe ich ja gekündigt. Und dann.
Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen.
Ich werde auch nicht müde, es zu erwähnen, ja. Dann habe ich ja gekündigt, den ganzen Bums. Und dann hat Vodafone mich wirklich jeden Mittag um 12 probiert anzurufen. Warum haben sie gekündigt? Ja, und, ich bin gerade im Krankenhaus, ich kann gerade nicht, ich habe keinen Bock. Und letzte Woche Freitag hat mich dann ein Mitarbeiter abends um 6 angerufen, oder kurz vor 6, wo ich echt dachte, ich gehe mal ran und red mal mit dem. Und siehe da, ich habe für 10 Euro weniger, als ich jetzt die ganze Zeit bezahlt habe, nämlich für 29,99 die Lifetime-Gigabit-Bla-Konditionen schießen können, was sehr nice ist. Wenn sie es umsetzen können, und wenn nur die Hälfte ankommt, habe ich schon das Dreifache gewonnen, ne? Im Vergleich zu jetzt. Sollte mir auch langen. Aber fand ich nice, dass mit so einer Kündigung, im Prinzip bei Skype. Ähnliches Prinzip, muss erstmal kündigen, damit du den Scheiß kriegst. Ja.
Es geht nur mit Kündigungen.
Und als der Typ sich meinen alten Vertrag anguckt, hat er gesagt, oh, da hat sie niemand irgendwie mal angerufen zwischendurch. Ich sage, nein, nicht aus ihrem Hause. Weil sie nehmen gern das teure Geld für die schlechte Leistung die ganze Zeit mit, ja. Klar. Und von daher, das war der kleine Wind der Woche, einfach ein gescheites Paket da jetzt zu haben. Ich hoffe, dass in 3 Wochen die Umstellung erfolgt und dann, dass ich hier auch mal nicht mit ISDN-Performance unterwegs bin. Ja.
Da muss ich jetzt mal am Rande fragen, verfügt dein Haus über einen Kabelanschluss?
Ja.
Okay.
Ja.
Weil das ist die Grundvoraussetzung. Eventuell, ich weiß nicht, welches Bundesland bist du nochmal?
Rheinhessen.
Mainz ist also Hessen noch, ne? Gehört das?
Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfalz.
Gebiet Rheinhessen, also Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfalz, okay. Also ist das Kabel Deutschland.
Das war Kabel Deutschland, ja.
Da muss Genau, da musst du eventuell gucken, eventuell muss eine kleine Veränderung an deiner Inhouse-Verkabelung im Keller, also am Hausanschluss vorgenommen werden, bei der du eventuell ein bisschen was selber noch zahlen musst für diesen Umbau. Das nur so am Rande. In Hessen übernimmt das der Kabelanbieter, also ehemals Unity Media, jetzt Vodafone, aber
ich,
da übernehmen
sie das noch komplett. Ja. Du weißt, wie diese Gespräche laufen? Der Vodafone-Typ fragt dich, darf ich das auf Band aufnehmen? Sag ich, ja, dürfen sie. Ja. Und dann ging es nämlich auch darum, sie kriegen dies, sie kriegen das, sie kriegen den Anschluss, sie kriegen eine Fortinstallation, bla bla bla. Auf Band, Dankeschön. Ich hoffe, das funktioniert.
Ja.
Thema erledigt. Wenn nicht, dann muss ich halt wieder zurücktreten.
Ja, der Hintergrund ist halt, dass diese Verkabelung, um die es geht, die ist halt Eigentümerpflicht, quasi die zu erhalten. Und nicht Anbieterpflicht. Das ist so der kleine, feine Hintergrund. Nur so als Tipp am Rande.
Wenn es nicht geht, weißt du eh, wenn ich anrufe, Marian. Also.
Übrigens, kleiner Tipp am Rande für die Leute, die zur Miete wohnen. Wenn ihr Probleme habt, also Internet über Kabel, ne, über einen Kabelanschluss, ist ja nun im Moment das Schnellste, und ihr Probleme habt mit der Internetverbindung, es muss nicht zwangsläufig euer Internetanbieter der Problemlöser sein. Es kann manchmal auch der Vermieter sein. Also tretet quasi, wenn es an der Hausverkabelung liegt, bitte an euren Vermieter ran. Der hat das zu fixen.
Der euch dann zum Provider schickt und zurückgeht die ganze Party.
Nee, das, das macht der dann schon.
Ja, just kidding.
Der Provider da sich ja dann auch entsprechend hinterhängt, wenn man da einmal anfängt.
Ja. Aber danke für den Tipp. Wenn es nicht geht, rufe ich dich an. Sei dir dem.
Ja, gerne.
Alright, ja, das war's, glaube ich, so mit der letzten Woche. War nicht so wirklich spannend. Carsten, was war bei dir?
Toslink.
Außer Toslink.
Nisch.
Marian.
Ja, Zeitumstellung, kuriose Uhr. Und ansonsten, ich bin tiefenentspannt und
sehr schön.
Nein, ich kann mich diese Woche vor Arbeit nicht retten, aber das ist egal.
Ey, das ist eine ganz andere Geschichte, aber den Talk machen wir heute nicht auf.
Auf gar keinen Fall.
Ja.
Aber was war denn so, wenn wir schon mal bei dem waren, was so letzte Woche war? Was war denn so vor 528 Jahren los, Heiko?
528 Jahre, lügst du, oder?
Ich glaube, Heiko hat sogar schon die Brücke geschlagen vorhin. Aber das müsste ich jetzt verifizieren. Wisst ihr denn, wer die kapverdischen Inseln entdeckt hat?
Danke, der Carsten hat's kapiert.
Ja, ich habe das.
Zu wem gehören denn oder haben die kapverdischen Inseln denn gehört, bevor sie selbst eigenständig und frei verwaltet waren und sind jetzt?
Ja, der Capo hieß Verde und von daher kommt der Name.
Genau, und zwar kein Franzose, noch kein Spanier, war ein bisschen mehr südlich.
Südlich von Spanien, er war Tunesier.
Oder war nicht Portugal? Ist das nicht noch südlicher oder ist es mehr so Südosten?
Na, es ist, würde ich eher sagen, Südwesten.
Südwesten. Alright. Ja, die Kapverden waren hier Portugiesen, oder?
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Und wer hat dieses komische Kuba entdeckt eigentlich?
Ja, wenn wir jetzt sagen, die Portugiesen.
War es auch ein Portugiese oder war es ein Spanier?
Ziemlich sicher ein Spanier. Der ist ja nicht sogar von Italien aus gestartet.
Der war schon Multikulti damals, ne?
Ja, die sind doch da alle irgendwie rumgesegelt.
Ich glaube, seine Werft war in Venedig.
Wie kann man bei einem so einfachen Thema sich selbst so aufs Glatteis führen und quasi Selbstdenunziation betreiben?
Das schafft ich auch so wieder. Hart gefeiert gerade.
Der Gadgetfunk.
Jetzt überlegen wir gerade, wo Genua. Genua war aber jetzt keine portugiesisch-spanische Stadt, oder? War mehr so eine englische Enklave.
Genua. Ja, liegt gleich bei Manchester.
Aber ich habe gehört, der Kolumbus hat sich so weit gehabt, von Kuba nach Amerika zu kommen.
Nein, also alles.
Um das mal abzukürzen an der Stelle.
Alle Halbwahrheiten zurück. Kinder, alle noch schulpflichtigen Leute, die gerade zuhören.
Aus der Nummer
kommst du nicht mehr raus. Passt ich auch nicht. Geschichtsunterricht auf. Es ist so wichtig. Christoph Kolumbus war
und
Italiener.
Erdkunde bitte auch.
Punkt aus.
Ja, deswegen ist er auch aus Genua gestartet.
Ja. Aber
der spanisch-italienischen Grenzstadt.
Ja, aber er war, glaube ich, auch im Dienste der spanischen Seefahrt. Aber mock.
Aber die Spanier, ja, das kann die sein, Portugiesen hat aber auch irgendwas gelaufen gehabt damals, ne?
Die Portugiesen waren, glaube ich, gar keine so geilen Seefahrer. Ne, das waren die Franzosen und die Briten dann später.
Na, die Portugiesen waren aber auch unterwegs. Der Americo, nachdem es ja dann auch später benannt wurde, war das nicht ein Portugiese?
Du kannst Fragen stellen.
Ja.
Ich würde mal sagen, die sprechen da also alle Spanisch.
Eigentlich wollten wir doch bloß sagen, dass heute vor ein paar Jahren Kuba entdeckt worden ist.
Genau.
Und vor
genau
vielleicht sollten wir es einfach Jahren. Bei der Nachricht belassen.
27.10.1492. Und das Jahr 1492, das ist, glaube ich, jedem im Begriff. Ne? Da gab es ja auch so ganz viele Geschichten. Vangelis 1492.
Also war quasi der gute Christoph auf dem Weg Richtung Amerika, hat gedacht, hey, ich brauche hier nochmal, ich halte ihn mal kurz an, kurz vor der Küste Floridas, ja, und dann.
Naja, er hat ja eigentlich gedacht, es ist eine Insel vor Asien, ne, auf der er gelandet ist.
Das aber ich wollte ja nach Indien, aber das fassen wir jetzt auch nicht auf.
Ja.
Und sonst kriegt Carsten noch mehr graue Haare.
Wenn die bis dahin noch da das sind.
Ja, rauf it, baby, rauf it. Rauf it.
Ja, okay.
Ja, aber, na. Die Erinnerungen verschwimmen bei 500 Jahren so ein bisschen.
Ja. Wie kommen wir von da jetzt zu Automobilen?
Ja, genau so.
Und ja, dein Ding, Junge.
Mein Ding, ja.
Dein Ding.
Also ich fand's mega interessant, definitiv. Heute vor 119 Jahren findet der erste Raub statt, bei dem ein Auto zur Flucht benutzt wird. Wobei, ich weiß, dass zu der Zeit die Autos noch nicht wirklich schnell waren, ne? Ich glaube, der hätte noch mit dem Fahrrad verfolgen können. Mit dem führenden
Pferd auf jeden Fall schneller hinten dran. Und,
wahrscheinlich war es ein französisches Auto. Das
in Paris
Auto.
Passiert ist.
Und deshalb ist er auch gefasst worden.
Oh, war es ein Renault oder war es ein Peugeot?
Ja, es muss auf jeden Fall was Französisches gewesen sein, ne? Es war ja Paris.
Modell Lauch 2.0. In grün. Ja, aber der war 1901, weil ich müssen wir echt mal nachgucken, was das da damals für Autos waren, aber
ja, das kann ja nur so machen wir in unserem anderen Podcast, in unserem Automobil-Podcast.
Aber wer braucht schon Autos, ja, wenn drei Jahre später am gleichen Tag nämlich die erste U-Bahn in New York in Betrieb aufgenommen hat. Nach 4 Jahren Bauzeit, was relativ schnell war. Ich will nicht wissen, wie viele irische Tunnelarbeiter nicht mehr ans Tageslicht kamen in der Zeit. Ja. Aber es war auf jeden Fall Grundlagenlegung der New Yorker U-Bahn 1904. Nach 4 Jahren Bauzeit die erste offizielle Strecke eröffnet. Und sie führte vom Rathaus über die Grand Central Station, über den Times Square Richtung Broadway und dann nach Harlem.
Ja, 5 Stationen
und,
in 4 Jahren.
Die haben
nicht schlecht.
Ja. Die haben bestimmt von dem Raub in Paris gehört, mit dem Auto.
Das geht auch schneller.
Haben sich gedacht, nee, wir nix mit Autos hier. Wir machen die U-Bahn, dann haben wir wenig Stationen dazwischen, wo wir
dann
die wieder abfahren
haben sie ein Jahr
können.
Vor dem Raub angefangen mit der U-Bahn, weil die nämlich so zeitweisend.
Predicted man, ja?
Ah ja.
Ja, aber jetzt kommen wir nach Marion City. Vor 40 Jahren.
Ziemlich genau heute
vor 40 Jahren. Da hat der Marian ja, schon irgendeinen Stecker aus der Wand gezogen und dann war es dunkel.
Ja, das Kuriose ist ja, der Stecker musste aus der Wand gezogen werden. Und zwar kam es da zu einem Ausfall des ARPANETs. Das ARPANET, das war der Vorläufer des heutigen Internets. Und Teile dieses ehemaligen ARPANETs sind tatsächlich auch heute noch mit dem Internet verbunden. Also und ausgelöst wurde das durch ein fehlerhaftes Routing-Update. Wer kann sich erinnern, vor 2-3 Wochen gab es dann auch mal an einem Wochenende so ein Problem. Da ließen sich einige Webseiten nicht öffnen bei dem einen oder anderen Provider. Aber das war dann halt nur ein eingeschränktes Ding. Da hat es damals das komplette Netz betroffen. Und dieser Fehler damals, der das ARPANET für 6 Stunden lahmgelegt hat oder ne, dann für 6 Stunden lahmlegen mussten, um diesen Fehler zu beheben. Der hat dazu geführt, dass heute das Internet so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Also, dass wir heute diese deutlich höhere Ausfallsicherheit haben und dass heute nicht das ganze Netz betroffen ist, wenn so ein Routingfehler stattfindet, sondern nur Teile davon. Einzelne Anbieter, die dann nicht richtig funktionieren. Das war also ein wegweisender Ausfall.
Grundlage für das Erschaffen des TCP-Protokolls, wie es so schön bei aus dem Mund meines Opas sich immer angehört hat. Ja. TCP/IP ist damals geboren worden. Ich glaube, davor war es UDP gewesen, was gelaufen ist, oder?
Ja, also wir reden da schon noch über ein paar Jahre Weiterentwicklung, die da stattgefunden haben. Also
die Grundlage wurde geschaffen damals, genau, ja, einfach weil sie erkannt haben, dass die Pakete, die da so hingeschickt werden, vielleicht ein bisschen anders designt werden müssen, ja.
Ja, und vor allen Dingen halt auch die Anweisungen, wie ein Paket von A nach B kommt, halt.
Meinst du, dass die Außenwahl findet, nicht mit DHL befördert wird?
Ja. So,
oh, habe ich DHL, genau. DHL gesagt? Könnte auch Hermes sein, oder wer auch immer. Egal. Aber das getreute Motto Reboot tut gut, ja? Mhm. Hat geholfen. Und ich glaube, damals waren es aber auch nur 80 oder 100 Clients, die dran gehangen haben. Das war noch überschaubar.
Ja, das war wirklich noch überschaubar.
Oder Standorte.
130 Knoten waren es und die mussten aber alle zeitgleich hochgefahren werden, damit das alles wieder funktioniert hat. Also es war schon
haben die da auch simultan geklatscht, um den Anfang zu finden? Jetzt not go there. Ja, und da haben wir haben gut zeitlich sortiert, sehe ich gerade. Ja? Mhm. Aber das die Saarländer sind immer ein bisschen langsamer, habe ich gehört. Ja, deswegen können wir die auch ein bisschen nachschieben. Denn 1956 am heutigen Tage wurde der Saarvertrag beschlossen, was somit zur Folge hatte, dass Saarland das 10. deutsche Bundesland wurde. Und wir sagen Dankeschön, Saarländer, es kann nur einen geben.
Das Saarland ist überhaupt total wichtig auch. Weil ich glaube, das ist die Flächengrößeneinheit überhaupt.
Achso, das Saarland passt 38 Mal in diese
Republik. Ist euch das noch nie aufgefallen, dass das so gut wie jede Waldbrand wird gemessen in Saarländern?
Das ist aber schon ein bisschen gemein.
Ja, ist ja nicht von mir.
Ja.
Aber es ist.
Aber es hört sich halt immer ganz gut an, weil es ja jetzt kein wirklich großes Bundesland ist, ja, und es passt halt viel öfters irgendwo rein als NRW.
Das ist auch schwierig, NRW irgendwo reinzukriegen.
Ja, so wie hier ist NRW.
So. Das will ja auch niemand, groß.
Ja.
Nein, aber das eigentlich Interessante ist am Saarland tatsächlich die Kultur, weil die unterscheidet sich schon irgendwo so ein bisschen vom Rest des deutschen Landes mit den französischen Einflüssen, die man da hat. Also es macht Spaß, im Saarland zu sein, definitiv.
Na, wenn du das sagst, lassen wir das mal so stehen.
Leckeres Essen?
Yep. Ja, das ist richtig. Ja? So, mhm. Auch Richtung Elsass kann man ganz gut mal was schnabulieren gehen, ne?
Und apropos Elsass. 1991.
Oh nein, er macht die Kurve.
Gleich nebenan. 1991, also das ist, noch keine 30 Jahre her, die ersten freien Wahlen nach dem Krieg in Polen.
Ja, ist nicht mehr 30 Jahre her, ist krass, ne?
Jetzt könnte man draus fragen, und was haben sie heute gemacht? Aber
nichts draus gelernt. Aber da reden wir drüber in unserem Politik-Podcast, den findet ihr nirgends.
Ich darf da eh nichts sagen. Ich habe in der Familie polnisches Blut.
Ach so, ja.
Und ich will kein böses Blut machen. Aber 1991, 29 Jahre. Seit wann dürfen Frauen nochmal überall wählen? Naja, egal.
Also
länger. Gar nicht so viel länger, aber das ist das Schlimme.
Ja, und viel kürzer dürfen sie in den Arabischen Emiraten Auto fahren, ne? Aber ganz anders. Was die Frauenrechte angeht. Aber somit sind wir auch in der Retrospektive vom heutigen Datum durch.
Ja.
Würde ich mal sagen.
Chevas, würde ich sagen.
Ja, 27.10. ein Monsterdatum auf jeden Fall, denn wir nehmen heute auf.
Ja.
Sollten wir das ist nicht schon vergessen. Historisch. Ne? 27.10.2020, Gadgetfunk Folge 64 ist entstanden. Perfekt.
Und das gibt in der Quersumme 10.
Danke fürs Gespräch.
Oh.
Respekt, Junge.
Gut, gell?
6 und 4 auch, ne? Ja, ja. Hm.
Chapeau. Kannst du mir das mal kurz mit Sinus und Tangus?
Sinus im Tanga?
Tangus, ja, Tanga. Ja, ja, ja. Cosinus und
aber Pythagoras. Wunderschöne Überleitung wieder, Heiko. Tanga, ja.
Danke.
Tanga ziehst du ja eigentlich an, wenn es warm ist. So, momentan ist es eher nicht so warm. Eine Feststellung, die ich letztes Wochenende gemacht habe, ist, und da sind wir wieder bei Covid-19, Corona, Schulsystem, was machen unsere Kids gerade durch? Es ist schon echt krass, weil am Wochenende war meine Tochter da und dann habe ich so quasi durch einen Nebensatz erfahren, dass sie viel zu wenig Decken hat. Ja, also, ja, was willst du denn decken oder so zu Hause? Ja, nein, nicht zu Hause, sondern sie braucht Decken für die Schule. Und das ist tatsächlich so, heute hat sie mir ein Bild geschickt, das habe ich, Nina, sorry, aber ich habe es hier nur für uns in den Shownotes geteilt. Ein Bild von einem Kind, das mit Maske in eine dicke Decke eingehüllt da hockt und so den gesamten Vormittag im Schulbetrieb verbringt. Wo ich mir auch dachte, so, boah, hatte ich eine coole, entspannte Jugend.
Mhm. Wir hatten auch kein Covid.
Heftig. Nein, aber es ist tatsächlich, also sie sind nicht kurz vor Deckenkriminalität, aber da hat jedes Kind mittlerweile mindestens eine Decke, weil sie meinte dann auch so, ja, jedes Mal, wenn es halbwegs okay wird, muss das Fenster aufgerissen werden und es ist wieder arschkalt und drum hocken die da alle im Schulunterricht dick in Decken eingehüllt und haben noch dazu die Maske vorm Gesicht. Und ich denke mir wirklich so, Alter, wenn wir unter solchen Bedingungen arbeiten müssten, dann wären die Gewerkschaften aber ganz schnell auf Trab. Ne? Das ist schon knackig, was die Kids da machen müssen.
Yes. Können wir uns, glaube ich, so auch nicht wirklich vorstellen. Ich habe jetzt die erste Woche Erfahrung damit gemacht, auch auf der Arbeit, wenn ich nicht am Arbeitsplatz bin, Maske zu tragen. Das hatten wir vorher so auch nicht. Und man muss schon sagen, das finde ich schon sehr anstrengend teilweise. Und wenn ich mir vorstelle, halt 6 Stunden, 8 Stunden am langen Tag so in der Schule zu sitzen, mhm, im Unterricht mit Maske. Ach, Respekt, was die jungen Menschen da so aushalten.
Das, ja, ja.
Wobei ich ganz ehrlich sage, man gewöhnt sich echt dran. Also umso länger du die aufhast.
Das hat Sido auch gesagt.
Der hat sie auch aufgenommen.
Ob es jetzt 4-5 Stunden im Zug sind oder was auch immer. Man gewöhnt sich echt dran. Umso länger man die trägt, umso öfter,
ja,
man
die, ja,
trägt,
aber das, die Maske ist ja nur ein Teil. Also mich hat halt wirklich auch dieses Kombi-Bild so ein bisschen hart angefasst. Da mit in Decken eingemüllt mit der Maske. Und dann steht vorne einer und erzählt ja, warum die zweite Vergangenheit von Passivverben im Lateinischen so wichtig ist. Und ich so,
danke fürs Gespräch. Ja.
Also heute ist der Gruß-Podcast, wie es ausschaut. Also Grüße an alle Schüler und haltet durch, das wird schon wieder. Aber ja, ich möchte mit keinem
tauschen. Ich krieg das hin. Lasst euch nicht von den Hatern und Postern da draußen irgendwie das vermiesen. Irgendwie, es ist alles hinzukriegen.
Na. Ja. Und trotzdem, ne?
Ja, ja.
Wahnsinn.
Ich meine, das wird schon fucking freaking kalt, ne? Wenn du alle halbe Stunde alles.
Ja, ja. Und sie hat auch erzählt, einer okay, von den Jungs wohl, der am Fenster saß, hat dann am Fenster und somit auch an der Heizung, der hat dann so sein inneres Temperaturthermometer vergessen, dass er beim sich an der Heizung wärmen in den Zwischenphasen oder in den Lüftungsphasen, am nächsten Tag kam er mit Verbrennungen in die Schule, weil er gar nicht gemerkt hat, wie er sich den Arm an der Heizung verbrannt hat.
Boah, fuck.
Ja.
Ja. An der Stelle, falls uns irgendwelche Lehrkörper, verantwortlich in dem Bereich, Beschaffer von Schulen oder irgendwelche Landräte hören.
Tun die alle.
Ja, Grüße gehen raus.
Wir sind der
Kultusminister und überhaupt, und Grüße gehen raus an Ulm Air, ja, eine Firma hier nicht weit weg von
Wahrscheinlich
Burgau,
bei Ulm, oder?
Bei Ulm, Potsblitz, ja. Und das ist nicht der Ulm, sondern der Ulm Air.
Sherlock Carsten hat wieder zugeschlagen.
Ja, unglaublich. Nein, die Jungs von Ulm Air haben in der Tat einen sehr potenten und funktionellen Luftreiniger, kein Umwälzer, sondern wirklich ein Reiniger, gebaut. Wir haben das so ein bisschen aus der Entfernung ein bisschen mitverfolgt, die ganze Entwicklung in den letzten Wochen, Monaten. Und nachdem dann das Produkt fertig war und er es live geschaltet hat, hat so minimalste Google- und Social-Media-Werbung geschaltet, Werbung in Anführungszeichen geschaltet. Nach 12 Stunden haben sie die Telefone abgeschaltet, weil sie sich nicht mehr retten konnten vor Anfragen.
Ja.
Also sehr, sehr, sehr gutes Produkt, was die Jungs da gebaut haben. Hat einen H14-Filter drin, wo nichts durchgeht. Die Luft, die durch den Filter gepresst wurde, wird nochmal ultra hoch erhitzt auf über 100 Grad. Ist dann auch wirklich alles tot. Und es kommt dann wirklich auch klinisch reine Luft aus dem Ding raus. Also wer sich dafür interessiert, wir verlinken es in den Shownotes. Firma Ulm Air stellt da momentan eines der besten Produkte für dieses Krisenmanagement in schlecht temperierten Klassensälen zur Verfügung.
Ja, für Räume.
Nein, ist kein Lieferant von uns.
Für Räume von 15 Quadratmeter bis zu über 500 oder bis zu 500 Quadratmeter.
Theoretisch kann der die Dinger bauen, auch für ganze Hallen, ja.
Ja, aber die, die halt so direkt erstmal verfügbar
die,
sind.
Die von,
ja.
von der Stange, wie es so schön heißt. Mhm,
ja. Genau, richtig. Ja. Ja, und echt super Preis-Leistungs-Verhältnis für solche Raum-Luftfiltersysteme. Also ist echt ein cooles Produkt und feature ich hier auch gerne.
Ja, es sind noch keine Krisengewinner, wie manche denken möge. Die Jungs kommen wirklich aus der professionellen Absaugtechnik-Schiene.
Schönheitschirurgen.
Keine Ahnung, Daimler Co. Ja, nee, Luftabsaugen, nicht Fettabsaugen. Anderes Thema. Ja. Nee, die haben wirklich Expertise und Experience in dem Bereich und kann man nur mal lobend erwähnen, dass die einfach ein super gutes Produkt gebaut haben und ich hoffe, dass dieses Produkt auch in viele, viele Klassenzimmer Einzug halten kann, damit unsere Kinder nicht frieren müssen.
Genau, weil dann hat dieses Fenster-auf-Zuspielchen nämlich ein Ende.
Das ist einfach
so, wie viel Geld kriegen wir jetzt für die Werbung? Nein, wir kriegen
nichts. Gar nichts, nein, es geht ja
um Aufklärung. Das ist wirklich ein echter Shoutout.
Ja. Nein, wir kriegen keinen Cent dafür. Wir machen es alles für Ruhm und Ehre.
Ja.
Und für unsere Amazon, ach nee, haben wir nicht die Wunschliste.
Nein, also wirklich super Produkt, was echt helfen kann. Gerade jetzt, gen Winter, gerade in den Schulen, Klassenraum. Oh,
damit sich die Leute nicht erkälten.
Und nicht bloß nicht erkälten, sondern auch das Risiko sonstiger Infektionskrankheiten gemindert werden. Weil auch Erkältung und Co. Verbreitet sich über Aerosole.
Mhm. Jawohl, und ja. Wo wir gerade bei Erkälten sind, was macht man denn, sobald man erste Krankheitssymptome hat?
Tee kochen.
Ja. Eskosia fragen.
Eskosia. Nein, man fragt natürlich als normalsterblicher Dr. Google.
Das kommt bei den Ärzten, glaube ich, super gut an, habe ich
gehört. Ja, wenn die Patienten mit der fertigen
Diagnose
kommen, so, hey Doc, ich habe das und das, wie kommen sie drauf? Ja, dieses und jenes. Und tatsächlich...
Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwelche Symptome, die ich hatte, bei irgendwas gegoogelt.
Da bist du nach 3 Seiten aufrufen noch kranker als vorher, ja?
Richtig, weil am Ende hast du immer Krebs oder
und stirbst morgen. Und das scheint tatsächlich so ein Nightmare zu sein, dass Google in erster Linie, wenn man Krankheitssymptome nachguckt, mit Horrormeldungen um die Ecke zu kommen scheint.
Das ist halt ein anderer Clickbait.
Du hast ein bisschen Schnupfen, googelst nach und auf einmal ist dir glasklar, dass du gerade Krebs hast. Ja. Und dann, genau, und dann gehst du zum Arzt und sagst, ich habe Krebs und der sagt, bitte such den anderen Arzt.
Zum Abendessen oder zum Frühstück?
Und der sagt, ja, es ist sehr schön, aber Sie haben nur eine bakterielle Infektion.
Sie werden es überleben.
Ja, aber da sind wir dann schon wieder bei den Verschwörungen. Nein, aber ich habe doch nachgelesen und in diesem Internet steht, dass ich Krebs habe. Nee, aber es gibt tatsächlich, und das war mir auch nicht so bewusst, es gibt eine Suchmaschine / einen Chatbot, der von Medizinern entwickelt wurde und dahingehend optimiert ist, Diagnosen zu optimieren. Geile Geschichte, habe ich heute gefunden, ein bisschen rumgespielt, echt nett gemacht. Das Ding nennt sich Symptoma, ist von einem österreichischen Medizinerteam entwickelt worden, schon seit 14 Jahren oder so. Und Symptoma.at wird natürlich auch verlinkt. Und super nette Geschichte. Ist sogar so aktuell, dass es auf Covid-19 mittlerweile schon, naja, optimiert ist, aber sie schreiben, glaube ich, von 87% richtiger Covid-19-Diagnose. Und bei anderen Krankheitssymptomen auch extrem hohen Trefferquoten.
Aber du musst schon so viel Kenntnisse haben, um die Symptome korrekt beschreiben zu können.
Ja, die ist schon, die ist auch zum Beispiel sprachlich, ich glaube, in 36 Sprachen mittlerweile schon übersetzt worden. Also das ist ein Riesending, es ist soweit, dass sogar Ärzte drauf zugreifen können. Für Ärzte ist es dann natürlich, oder für Profis ist es eine kostenpflichtige Lösung. Für Endnutzer ist es für Umme. Und ich habe da so ein paar krude Dinge reingeschmissen und da kommt er schon mit ganz, ganz vielen potenziellen Diagnosen um die Ecke. Und dann erweiterst du es um deine Schlagworte und er fängt dann irgendwann an, dir auch Fragen zu stellen. Haben sie Schnupfen? Ist ihnen in letzter Zeit übel? Und dann kannst du mit ja, nein, weiß ich nicht antworten. Also echt nett, okay, nett gemacht und so ein absoluter Hypochonder-Tipp hier an der Stelle. Symptoma.at. Okay.
Netter Name.
Jetzt sehe ich hier in unserem Videochat, wie sie alle anfangen zu tippern und ihre Symptome in die Suchmaschine.
Nein.
Ich bin unheilbar krank, scheiße.
Das hätte ich vor einem halben Jahr mal machen sollen mit meinen komischen Dingen.
Ja. Wir können ja mal.
Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn du nicht wirklich
krank bist, dann braucht es das eh nicht.
Wenn du es nicht definieren kannst, was dir fehlt, ist schwierig.
Ja, genau. Also wenn du auch nicht wirklich weißt, wie du deine Symptome beschreiben sollst, also
die Begrifflichkeit ist, glaube ich, die richtige Begrifflichkeit für den persönlichen Fall zu finden.
Und ja, dass der Mensch, Terminus.
Der Terminus, genau, der medizinische Terminus, ja.
Und ist absolut anonym dabei, ist dann nicht mal IP-Adressen getrackt. Auch nice.
Ja, das würde ich auch in mein Impressum schreiben.
Nee, aber das ist schon, wenn es halt wirklich mit Ärzten und bla bla bla, weil dann sind wir hier in einem Bereich, wo natürlich dann auch erhöhter Datenschutz und bla bla bla, weil es dann tatsächlich Gesundheitsdaten sind, die dann anfallen, dann ist das schon tatsächlich eine gesetzliche Geschichte, dass da gar nichts erfasst werden darf von dem, was da passiert.
Ja, na, das ist aber auch offensichtlich nicht deren Interesse, sondern deren Interesse ist halt wirklich eine optimierte Diagnosestellung. Und es gibt so Zahlen, die sie da rausgeworfen haben. Jede siebte Diagnose wird falsch oder zu spät gestellt zum Beispiel. Und der Initiator der Aktion relativiert das. Er meint, es gibt über 20.000 bekannte Krankheiten. Und von daher ist es überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass ein Arzt zu einer Fehldiagnose kommt. Eben. Und um da eben Optimierung betreiben zu können, haben sie das gemacht. Finde ich. Also ich finde das Ding ja,
wobei,
super.
Wobei die Aussage doch ein bisschen impliziert, guck erst mal online, bevor du zum Arzt gehst.
Ja, aber online,
stell das in Frage, was der Arzt dir halt sagt. Das ist aber auch nicht zielführend in meinen Augen.
Aber
genau diese Differenzierung wird für viele Menschen da draußen halt schwierig sein.
Mhm, genau.
Ich gebe das auch immer bei diesem Goggle ein.
Das ist halt genau die Schwierigkeit, die ich dahinter sehe. Wenn der auch ein Arzt ist nur so gut, wie der Patient mitarbeitet. Ne? Also
nein.
Wenn der Patient schon beim doch bei 80%
ein der Ärzte Arzt bin ist ich auch sicher, so gut, wie sein Erfahrungsschatz es hergibt und seine fachliche Ausrichtung und. Ich habe ja auch mal so eine Geschichte gehabt, die mich in den Wahnsinn getrieben hat. Und der dritte Arzt hat drauf geguckt und gesagt, das ist das, lass uns da mal Blutwerte nehmen und hatte recht und seitdem ist die Geschichte vorbei. Hat aber vier Ärzte gebraucht, um auf eine im Endeffekt relativ einfache Diagnose zu kommen. Also da gibt's auch von...
Ich erkenne Parallelen zu meinen letzten Wochen. Ja.
Also
da hat der Carsten nicht ganz unrecht. Die Erfahrung ist da, glaube ich, ganz, ganz viel wert, ja.
Ja, natürlich. Auf
jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, es geht ja nicht um die Diagnosestellung, sondern um eine Diagnoseanalyse und eine Optimierung derselben. Ja. Und ich glaube, ich auch als Arzt oder als Fachkraft habe lieber einen Patienten, der sich auf die Weise vorgebildet hat, als jemand, der gesagt hat, oh, hier bei Google oder bei YouTube haben sie gesagt.
Bei YouTube ist gut.
Naja, ist doch so.
Da war so ein Tutorial.
Ja, ja, und jetzt sogar halt die Aktualität, dass sogar Covid-19-Elemente eingeflossen sind und sich da eine sehr, sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit bei Leuten mit Symptomen attestieren haben lassen. Nochmal, ich wollte das ganze Thema ja eigentlich gar nicht durchdiskutieren, sondern eher bloß darauf hinweisen, ja, super, weil ich das Ding absolut auch, ne? super finde und erzählenswert. Der Gadgetfunk, ja. Euer Lebenshilfe-Podcast.
Ach so, mit Sicherheit nicht unrecht. Ich sag nur, 5 Ärzte haben mir zwischen die Beine geguckt. 4 sagen, und einer sagt, ey, du hast das und das.
Ja, das erste waren Frauen, die das waren war geblendet, der letzte. Oder?
Nee, die ersten 4 waren Männer, die 5. war eine Frau. Ja, das shame on you.
Oh Leute.
Wenn du hier Ärzte. Ja. Aber von daher, Carsten, kann ich das nur unterschreiben, was du da gerade in den Raum geworfen hast.
Jetzt.
Okay, danke, Dr. Google.
Da muss ich dann auch noch einen Besten zu Besten geben. Deswegen habe ich tatsächlich auch eine Kardiologin statt einen Kardiologen. Also,
die hat mehr Herz, oder was?
Die, nein, aber das ist, die hat es drauf. Im Gegensatz zu ihren.
Du hast einfach eine gute ärztliche Fachkraft. Ob die jetzt eine In oder ein Er ist, ist doch total Bums.
Die darf auch Es sein, solange es weiterhilft, sei es gut.
Solange sie Er Es den Job gut macht, mehr ist es nicht. Björn, kannst du noch?
Passt.
Ja, der arme Kerl hockt hier und hört sich seit einer Stunde unser Geblubber an.
Das höre ich mir ja sowieso an, aber so höre ich mal live. Das ist mal eine ganz komplett andere Erfahrung.
Okay, du bist hier...
Oh mein Gott, der Lack ist abgekürzt.
Wie heißt das? Der Reality-Check. Der fürchterliche Reality-Check.
Passt.
Ja, so schaut es aus.
Ja, Björn. Was hast du eigentlich für Widgets auf deinem iPhone? Du,
eigentlich die Standards. Ich habe ja vor kurzem erst auf iOS 14 geupgradet. Ich finde es ganz witzig mit den Fotos. Man bekommt jetzt sozusagen aus seiner Timeline sozusagen ein paar schöne alte Fotos mal angezeigt. Das ist sehr witzig.
Habe ich auch festgestellt, fand ich auch
sehr nett. Das ist eine Bombenidee, wenn man sich gerade vor 1,5 Jahren getrennt hat. Super Pro-Tipp.
Aber ich habe auch so ein witziges Ding. Ich habe hier einen schwarzen Bildschirm und ich weiß nicht, was das ist. Das ist gleich ganz oben und keine Ahnung. Aber es sind echt witzige, interessante
Sachen. Das könnte die Black Widow Widget
sein. Das ist Nachtfotos. Damals waren die Respektverstärker
noch. Da war der Pritz einfach nicht.
Ja, aber absolut iOS 14 top. Also war das Richtige, das abzudaten und die neuen Funktionen sozusagen auch nutzen zu können. Also bin zufrieden.
Ja, ich habe das auch wahrgenommen mit den Fotos und fand es auch sehr nett. Ansonsten habe ich nur so ein bisschen neu arrangiert, was da so verfügbar war. Und dann kam Carstens Tipp. Gestern oder vorgestern? Ich glaube gestern. Ne?
Ich glaube also gestern.
Von gestern reden wir dann von Montag, dem 26.
Ja, es war nicht am Wochenende, dann war es
gestern. Die News wurden durchs mediale Dorf getrieben. Und natürlich habt ihr bei Gadgetfunk viel früher als bei MacWare davon gehört oder lesen können. Aber auf jeden Fall sehr cooles Ding, was Carsten da gefunden hat. Und
wir haben nämlich Widgets selber programmiert.
Kann nämlich,
also fast.
Genau so, wie die Hälfte des Internets programmiert wurde mit Copy-Paste. Aber allein die Möglichkeit, passenden Code online zu finden, den in so eine Widget-App reinzupacken, um dann seine eigenen Widgets auf dem Telefon zu haben, fand ich schon sehr cool. Ich habe das irgendwann gelesen, aber es hat mich dann auch gar nicht mehr damit beschäftigt. Aber nach deinem Post gestern, Carsten, bin ich dann doch ein bisschen ins Crypto versunken, bis hin zum Toilettenpapier-Anzeiger.
Ich glaube, das ist die bekannteste selbstschreibbare App.
Ja, aber die funktioniert nicht gescheit. Muss ich sagen, mit der Lokalisierung. Ich habe das ausprobiert. Ich kriege mir nur Langenhagen den DM angezeigt, aber er konnte den ganzen Tag mehr sehen, wie die Rollanzahl runterging.
Ja, allein dafür ist es den Spaß schon wert. Nee, und wir haben jetzt gefunden eine App, die den Covid-19-Inzidenzfaktor in deiner Gegend darstellt. Habe ich das richtig? Da habe ich mich ja letzte Folge so ein bisschen verhaspelt mit dem Inzidenzwert.
Ja, der Inzidenz ist, finde ich, halt schwer greifbar. Ja. Und das ist der Wert, der, glaube ich, am wenigsten verglichen wird von den ganzen Werten, oder?
Nee. Der ist Grundlage für alle darauf folgenden Maßnahmen.
Echt? Ich dachte, der R-Wert wäre
ja, mittlerweile.
Aber, mittlerweile. Völlig halt wissen, ja. Don't shoot me.
Ja. Der R-Wert, das ist der Reproduktionswert.
Der muss unter 1 sein.
Um das ganz kurz nochmal aufzufrischen. Genau. Und der Inzidenzwert, das ist das, worauf die
also die 50 Maßnahmen pro 100.000 quasi.
Ja. Richtig.
Okay, jetzt habe ich auch eine Relation dazu. Das heißt, Günzburg ist mit 80 gar nicht so geil unterwegs.
Nein, geil ist, aber ist immerhin noch zweistellig. Das ist die gute Nachricht. Ja, Berchtesgaden, glaube ich, ist bei 250. München ist auch ganz, ganz weit oben. Also, und wir wissen ja alle, Ampelsystem, easy geht bis 35, zwischen 35 und 50 werden die ersten Maßnahmen aktiviert. Und bei allem über 50, haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet, gelten im Normalfall halt dann die verschärften Maßnahmen bis hin zu einem Fast-Lockdown oder Pseudo-Lockdown. Und Hintergrund ist natürlich ein politischer, wollte ich fast sagen, stimmt nicht. Aber 50 scheint so der Schwellenfaktor zu sein, bei dem es für die Ämter schwierig bis unmöglich wird, irgendeine Art Nachverfolgung aufrechtzuerhalten.
Bestes Beispiel, das 8 Tage bis zum Anruf des Gesundheitsamtes. Ne?
Ja. Ja, was? Und wie hoch ist er bei dir?
Ich hab's ja hier lokalisiert in Günzburg. Ich kann dir meins jetzt gar nicht sagen. Ja.
Ich hab's noch nicht. Du kriegst da immer den aktuellen Wert.
Er nimmt den Standort automatisch, ja.
Des Standortes, genau.
Genau, bei dem Skript, was du da Gott sei Dank für uns rausgesucht hast, in dem Original Forge, wie du es eingebaut hast, hast du ja quasi nur deine Stadt oder die Lokalität, wo du bist. Mhm. Ich habe festgestellt, es gibt noch, einen Zusatz Forge davon, der dir auch noch das Bundesland dann unten drunter mit anzeigt, nämlich in meinem Fall jetzt momentan Bayern. Das heißt, du hast einmal den lokalen Wert und den Bundeslandwert dazu auch noch. Und da gibt es verschiedene Abwandlungen.
Lass uns das verlinken, das will ich auch.
Auf GitHub, musst halt auch bei GitHub ein anderes Repository angucken.
Genau, der Kevin Kupp hat wir haben ja das Git zu dem Skript von Kevin Kupp verlinkt und wenn man dort nach unten scrollt, hat er die Forges oder die Forks auch alle entsprechend nochmal verlinkt darunter, wo du dann halt auch nochmal die ganzen anderen.
Lohnt sich mit rumzuspielen, aber ich habe bei dem Forge, den ich jetzt genommen habe, auch einen Bug festgestellt, nämlich du musst einmal am Tag das Skript quasi neu starten oder neu laden. Ansonsten kriegst du halt eine Fehlermeldung auf dem Widget angezeigt. Leider gehen meine JavaScript-Fähigkeiten noch nicht tief genug, um den Bug zu finden. Aber es läuft irgendwie, ist ganz witzig zum Angucken. Wobei es auch ein bisschen was von Selbstkasteiung hat, den Wert die ganze Zeit zu sehen.
Ja, das ist halt immer hart an Panikmache, nicht? Also das ist natürlich schon eine Gefahr.
Ich finde es eher von der technischen Seite her interessant.
Wobei andererseits auch ist er hier im Landkreis gefallen seit gestern. Das ist dann doch schon mal Good News. Also nicht nur Panikmache.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir kommen ja auch von 14.000 Neuinfektionen zu 11.000.
Der geht schon wieder hoch, da mache ich mir keinen Kopf.
Meinst du, die deutsche Bevölkerung tut alles dafür, dass der wieder hochgeht?
Ja.
Oder Teil der Bevölkerung, Entschuldigung, will da keinen zu nahe treten. Ja, aber ein paar Köpfe waren scheinbar nicht an in den letzten Wochen, Monaten, weil sonst hätten wir die Fallzahlen jetzt nicht.
Ich glaube, der Björn hat das am Wochenende live sehen können,
ich
oder?
Ich denke, wir können eigentlich noch von Glück reden. Wenn wir uns unsere Nachbarn anschauen, die haben schon viel härtere Maßnahmen. Man sieht ja, wie sie in Italien auf die Straße gehen und so weiter. Also aktuell können wir wirklich noch von Glück reden, aber es sieht halt leider so aus, dass wir doch irgendwie doch wieder in sowas reinschleudern oder sowas, was wie ein Lockdown aussieht.
Schön, dass du das ansprichst, denn was ich mich zwischendurch gefragt habe, ist, gerade die Franzosen und die Spanier, die ja sonst wegen jedem Schnack und wegen jedem Pups auf die Straße gehen, auf gut Deutsch, ja, hektoliterweise Milch verschütten, wenn der Milchpreis von der EU um Cent geschoben wird und wirklich hart Bambule auf der Straße machen, von denen hörst du halt während dieser Covid-Zeit und zu den Maßnahmen null, nada, nichts. In Italien waren jetzt ein paar Riots gewesen, aber gerade Frankreich und Spanien, wo ja wesentlich mehr Passion, weil mehr
Streikkultur.
Ja, genau, die Streikkultur wesentlich höher ist und die wir gehen mal auf die Straße und lassen ein paar Köpfe rollen, Kultur ein bisschen vorgeherrscht hatte ja früher, da hörst du nichts von, ja. Und dann guckst und hörst dich hier, weil also es ist schön in Deutschland um. Und da gibt es ja auch unzufriedene Leute, denen das noch zu viel ist, was gerade ist. Aber okay.
Wobei,
ja. Also es ist jetzt in Frankreich nicht so, dass die nicht auch unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie die Regierung damit umgegangen ist. Da gibt es schon relativ viel Kritik. Es ist aber nicht so, dass sie jetzt auf die Straße gehen,
richtig, und
demonstrieren, weil sie alle schon einhellig der Meinung sind, ey, wir sollten uns
das,
alle
drauf hinaus
zurücknehmen und gucken, dass wir genau, ne? Also das ist ja für Frankreich schon bemerkenswert in dem
und
Sinne.
Und die andere Frage ist natürlich auch wieder, was hier bei uns ankommt. Hashtag Presse, Hashtag ne, Filterblase. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein ganz, ganz großer Großteil der Deutschen auch sehr, sehr vernünftig ist. Aber man kriegt dann halt auch medial in erster Linie die Ausreißer mit.
Ja, und die negativen also, Themen bleiben
immer von den 10%. Ne? Du hörst von den 10 oder 5%, die ja, am lautesten schreien sozusagen.
Es langen 5 Hooligans, um ein ganzes Fußballstadion in Verruf zu bringen.
Absolut. Ja, sad but true, ja.
Ja, das sad ist richtig. But true. Ja. Ja, ich habe das große Glück, relativ direkt von einem Bekannten, der direkt in Paris wohnt, okay, und einem anderen Bekannten, der im Stadtrand, also Wissou, wohnt, da ein bisschen ja immer mal wieder Input unregelmäßig zu kriegen. Also es ist ja, ist schon hart. Vor allen Dingen, was am härtesten tatsächlich, jedenfalls für meinen Bekannten in Paris ist, ist, dass er nicht mehr einfach so in einen Café gehen kann.
Oh, und so weiter, Pâte und Baguette. Weiter,
ne? Oh. Ja, weil ehrlich gesagt, gerade wenn du in Paris als Single lebst, gibt es keinen Grund selber zu kochen. Du gehst einfach raus,
da, Paris
essen. Das ist,
du kriegst ein Baguette für ein Apfel und ein Ei. Ne? Nimmst dir ein Croissant dazu.
Ja, im Verhältnis zu
aber
dem,
wir geben diesen kleinen Nationen, Grande Nationen da jetzt mal nicht so viel Bühne. Ich greife lieber nochmal Carstens Aussage auf, dass manchmal ja nur ein Kabel benötigt, ein schlechtes Kabel, um den Verruf einer ganzen Steckergeneration kaputt zu machen. Um mal hier Richtung Schwerpunktthema zu gehen, ja, weil dafür sind wir heute hier.
Genau. Björn, ja, mal aufgeweckt, erfolgreich. Jetzt geht's los. Jetzt darfst du reden.
Ich würde sagen, Carsten, bevor ich Björn
und ich will mal dein Problem, Carsten.
Erzähl doch mal deine Erfahrung.
Nicht mehr. Aber die Erfahrung.
Nee. Aber ich hab ein paar Erfahrungen gemacht. Es ging eigentlich alles los mit meinem MacBook, was, obwohl es am Strom hing, brutal Batterielast verloren hat. Meistens während der Podcast-Aufnahmen. Mhm. Also es hängt direkt am Kabel und am Stecker dran. Und ja, nichtsdestotrotz hatte ich am Ende jeder Podcast-Aufnahme war mein Akku auf 70% oder sowas runtergefahren. Okay. Fand ich merkwürdig. Jetzt haben wir hier natürlich einen Discord laufen, jetzt haben wir GarageBand laufen, so ein paar andere Applikationen, die schon ein bisschen intensiv sind, aber normal, ich habe es nicht im Akkubetrieb laufen gehabt, sondern ja, über USB gepowert, direkt am Original Apple Netzteil. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, da hat wieder Maria natürlich viel geholfen und die richtigen Fragen gestellt. Letztendlich sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass ich mein Original Apple USB-C, weil über USB-C nämlich lädt jedes halbwegs aktuelle MacBook, habe ich geschrottet und habe es ersetzt.
Ja, nicht plus.
Und auch ganz viele Windows-Rechner mittlerweile, genau.
Ja, doch, ist das Standard.
Und habe das ersetzt durch ein Kabel, das ich für gut und wahrscheinlich, wenn man gut, besser, am besten nimmt, so aus der Mittelklasse genommen hätte. Ja, für schon nicht für ganz wenig Geld, ich habe schon ein bisschen was hingelegt. Und dann haben wir herausgestellt, dass von den 87 Watt, die eigentlich mein MacBook aufnehmen könnte, sind nur 60 angekommen. So. Why is that? Ja, mittlerweile ist das Problem gelöst. Wie? Indem ich mir ein anderes Kabel hingehängt habe. Und das, glaube ich, war so die Initialzündung für uns alle, dass wir sagen, hey, dieses Thema ist eigentlich viel, viel größer. Und gerade für Endkunden, die jetzt nicht technisch zu affin sind, denke ich, ist das ein Ding, was ganz, ganz schwer zu greifen ist. Weil ich mir vorstelle oder ich behaupte einfach mal, für einen Großteil der Menschen da draußen oder Endkunden oder Normalos, technisch bisschen affin bloß, ist das einfach eine neue Schnittstelle am Computergerät, sei es iPad, sei es.
Ich brauche ja nur dran denken, an dich, Carsten, wie du sagtest. Ja, aber der zeigt mir doch an, dass er lädt.
Genau, ich hatte ja auch Spannung, aber halt nicht die rein könnte.
Ja, das liegt genau, ein bisschen daran vielleicht, dass du hast halt keine wirkliche Anzeige, ne? Welcher Strom nun durchläuft. Du hast halt ein Kabel, du hast ein Netzteil.
Du musst wissen, wo du gucken kannst alles. In den Systemeinstellungen.
Du könntest natürlich gucken, aber da wärst du ja schon wieder ein Profi irgendwo, ne? Du bist ja eigentlich der Normalverbraucher, der
jeden Tag User. Genau, von dem gehen wir jetzt auch mal aus. Genau.
So, und
das ist deshalb meine Theorie, darf ich den kurz nochmal wiederholen? Absolut. Meine Theorie für die meisten Leute ist das einfach ein neuer Stecker, der in erster Linie bedeutet, fuck, ich kann meine alten Kabel nicht mehr benutzen, ich brauche hier neue, die da reinpassen, ohne auch nur zu ahnen, was da hinter diesem ganzen USB-C-Thema steckt. Und je mehr wir darüber geredet haben, ich mich damit befasst habe, wird mir auch immer klarer, warum zum Beispiel Apple, aber das natürlich die anderen Computer-Notebook-Hersteller sukzessive auch, dazu übergegangen sind, fast bloß noch USB-C-Dinger zu verbauen und eben keinen LAN-Port mehr etc. etc. Und genau, also jetzt entschuldige, jetzt bitte nimm deinen Faden wieder auf.
Nein, gerne. Also ich habe ja natürlich täglich diese Diskussionen mit Kunden, auch mit den Leuten, denen wir sozusagen unsere Produkte anpreisen. Aber gehen wir mal vom Grundlegenden aus. Wir haben natürlich USB als Schnittstelle vor Jahren, ich sag's mal jetzt gefühlt 20 Jahre am Markt. Und die meisten Leute kennen den kleinen Stecker USB-A. Ja, also der Stecker, der an jedem Computer Druckerkabel hängt, der eben uns seit 20 Jahren mit USB-Sticks begleitet, den man im Prinzip in jeden Windows-PC oder in auch die älteren MacBooks verwenden kann, als Grundschnittstelle. So, dann ist sozusagen durch die technische Weiterentwicklung, durch die höheren Bandbreiten, die benötigt worden sind, sozusagen weitere Protokolle hinzugekommen. Die Stecker haben sich verändert. Zum Beispiel ist dann USB 2.0 gekommen, nachdem USB 1 eben einfach nicht mehr die Bandbreite geliefert hat.
Genau.
Und
war schneller.
War schneller. Dann mit USB 3, es ist dann später sozusagen der Formfaktor verändert worden. Also wir hatten zwischendurch noch die Ausbrüche in USB-A, also die ganzen kleinen Steckerformate für Handy-Ladegeräte. Im Prinzip, wenn man jetzt in die Samsung-Richtung geht oder auch, was weiß ich,
Mini-USB,
Micro-A, Micro-B, also was es da gab. Genau. Das ist im Prinzip alles USB 2.0 Standard, wenn man jetzt von der Datenbreite her ausgeht, die allerdings dann eben auch als Ladeformate genutzt worden sind. Ne? Also es sind halt viele umgestiegen dann, sage ich mal, vor knapp 12 Jahren dann einfach USB, Micro-USB als Ladegerätstecker zu verwenden. Und dementsprechend gibt es halt heutzutage auch sehr viele auch noch ältere, sage ich mal, Video-Camcorder, die älteren Android-Versionen von Samsung oder Android-Telefone nutzen eben alle eben noch, oder vielerseits noch, das Micro-USB-Kabel. Und dann ist es, um eine Einheitlichkeit wiederherzustellen, dazu gekommen, dass man den USB-C-Anschluss sozusagen entwickelt hat. In erster Linie ein bisschen auch eine Kopie, würde ich fast sagen, von dem Lightning-Stecker, weil er eben verpolungssicher ist. Er ist nur andersrum. Ja? Er ist,
du meinst den DAU-Faktor? Bei USB-A hattest du immer eine 50-50-Chance, ihn richtig rum reinzustecken, wenn du probiert hast, so hinten am Rechner was reinzupuppeln. Ja? Und du hast immer falsch rumgehabt.
Nur 30-50, also theoretisch ist es eine 50-50-Chance, aber du warst trotzdem bei 70% der Fälle warst du auf der falschen Seite.
Das ist der Grund, warum ich keine
Roulette spiele. Habt ihr das mitbekommen? Der Erfinder von diesem USB-Stecker ist ja kürzlich gestorben und sie haben halt echt 4 Versuche gebraucht, den Sarg richtig
Hatten wir uns nicht drauf geeinigt, den nicht zu bringen.
Ja, und dann sind wir eben bei USB-C gelandet. Der ist jetzt verpolungssicher. Er ist sozusagen vereinfacht, er ist verkleinert.
Also Entschuldige, verpolungssicher heißt, ich kann ihn nicht falsch rum reinstecken. Ich kann blind einfach, wenn ich den Nupsi finde, ihn, genau. Dann.
Ich meine, es gibt dann zwei Möglichkeiten. Und eine passt immer.
Ja, das war die große Magie von Lightning.
Also wer das Ding versucht, hochkant einzustecken, der
ich glaub, hat bei, der 30 Pin-Connector von Apple war da schon wegweisend, weil der war auch verpolungssicher eigentlich, ne?
Absolut, genau, deswegen.
Ja, du konntest ihn nicht falsch rum einstecken. Also du konntest ihn nicht in die andere Richtung einstecken, das ging nicht. Nein, der 30-Pin, du konntest ihn nicht andersrum einstecken.
Nein, dann hast du ein schlechtes Nicht-MFI-zertifiziertes Zubehör. Aber wir reden über USB-C, nicht über 30-Pin.
Nicht, dass ich das in meinem Regal greife.
Warte, ich hab noch eins.
Ja,
okay,
deswegen.
Aber,
Björn, deine Bühne. Genau, jetzt sind wir beim USB-C-Stecker, der auch relativ klein ist und dadurch natürlich auch von den aktuellen Laptops sozusagen ganz andere Baugrößen sozusagen ermöglicht, ja. Schauen wir uns allein schon mal einen Ethernet-Port an, der, ich sage es mal, einen knappen Zentimeter groß ist.
Das ist das, wo das LAN-Kabel reinkommt,
absolut.
Entschuldigung.
Auch enormes Netzwerkkabel.
Vom USB-C
Netzwerkkabel.
Sind wir vielleicht bei einem Drittel, ja. Und dann sind entsprechend die Bauhöhen von den Laptops einfach mal so schlank geworden, dass das einfach nicht mehr geht, ne. Dann hast du ja im Endeffekt die grundlegende Tücke erkannt sozusagen, dass du ein USB-C-Kabel hast, aber du weißt gar nicht, was es leisten kann. Da geht es aber nicht nur um die Kabel, es geht auch um alles andere Zubehör. Du musst halt wirklich die Spezifikation lesen können. In dem Sinne, wenn sie dastehen. Und da gibt es eben auch
aber
wieder die Tücken.
Aber das kann ich ja erst, wenn ich um die Stolperstricke weiß. Und ich glaube, da beißt sich die Katze in den Schwanz, sagt man das?
Ja, da beißt die Maus kein Faden ab.
Durch all das, was du gerade eben auch historisch abgerissen hast, haben wir ja alle eine Lernkurve. Und die Lernkurve war, oh, ist ein anderer Stecker, brauche ich ein anderes Kabel, aber ansonsten ändert sich funktionell nicht viel. Ja. Also es war ganz selten so, USB 1.1 auf USB 2.0 war ein großer Leistungssprung. Da ist es dir hin und wieder mal passiert, dass ein Gerät unterperformt hat, weil eben nicht genug Daten durchmarschiert sind. Aber ansonsten war es vom Alltag her eigentlich wurscht, außer dass ich ein anderes Kabel brauche für die gleiche Sache. So, und jetzt heißt die gleiche Sache halt USB-C und ich behaupte einfach nach wie vor, ein Großteil der Leute sieht es einfach nur als neue Bauform an. Aber, weit gefehlt.
Von der Bauform her ist schon richtig. Richtig. Ja, denn wir reden ja, sollten eigentlich reden vom Type-C-Stecker.
Ja.
Typ C. Ist nur die Steckerform, nicht was durchgeht.
Richtig. Weil der Typ-C-Stecker kann im Endeffekt auch ein USB-2-Protokoll nur darstellen. Er kann auch
abwärtskompatibel.
Er ist abwärtskompatibel, aber er kann auch nur als Limit sozusagen 480 Megabyte pro Sekunde nur eben als Datendurchsatz haben. So, das steht dann.
Ja, aber es geht ja noch viel weiter. Nicht bloß, es ist ja nicht bloß USB, was du über diesen Stecker übertragen kannst. Du kannst ja auch DisplayPort übertragen, also
über die gleiche Bauform.
Normalen Bildschirmanschluss, über die gleiche Bauform. Du kannst.
Und das haben wir eben alles nicht gelernt.
Du kannst,
sondern das ist jetzt wirklich hartes Neuland.
Das was ist da alles dann geht die über Aufgabe diesen, des Herstellers, beziehungsweise des Zubehörherstellers, beziehungsweise auch des USB-Forums. Im Endeffekt gibt es ja einen Zusammenschluss aller Hersteller, die sich im USB-Forum sozusagen austauschen, die Protokolle als Gesetz aufschreiben und dann eben das Ganze auch vermarkten. Und hier steckt der Wurm drin, glaube ich, im Grundlegenden, dass eigentlich die Vermarktung des USB nicht vernünftig zum Endkunden
hin. Nein, sie ist überhaupt nicht erfolgt,
richtig,
wenn du mich fragst.
Die ist gar nicht vorhanden in dem Sinne, weil es erzählt dir nicht wirklich jemand, worauf du denn achten musst. Also nehmen wir mal wirklich so eine hervorragende Website wie die Apple-Website, die so ein MacBook beschreibt. Ne? Die sprechen dann davon, dass du entweder 2 oder 4 Thunderbolt-Typ
Ja, was
C
ist denn das schon wieder? Genau.
MacBook hast. Genau, richtig. Apple. Aber sie sagen dir nicht, welches Kabel brauchst du, damit du Thunderbolt benutzen kannst.
Und warum Kabel willst du Thunderbolt überhaupt im Vergleich zu USB 2.0?
Ja.
Also ja, bei Thunderbolt gegen USB-C oder USB 3.0 oder 3.1 oder 3.2 ist einfach der Datendurchsatz. Thunderbolt ist eigentlich absolut am obersten Ende. Das ist eben für die Profis. Ja. Das ist für Apple. Ja. Apple ist für Profis sozusagen. Dann ist die Thunderbolt-Schnittstelle für Profis geeignet. Wenn du nur im Amateurbereich unterwegs bist, hast du meistens nur mit USB 3.1 zu tun, was vom Datendurchsatz her um die 5 bis 10 Gigabyte pro Sekunde sind. Da kommt es dann eben auch auf die Generation an. Aber hier springen wir auch schon wieder in die Details. Du musst am Endeffekt oder am Anfang eigentlich wissen, was du tun willst mit dem USB-C. Wofür brauchst du es? Brauchst du es zum Laden? Brauchst du es für Datenübertragung oder brauchst du es generell nur für einen Drucker zum Beispiel?
Ja, aber fangen wir mal genau da am Anfang an. Fangen wir mal beim Laden an, weil beim Laden fängt's ja schon an, weil du kriegst ja ein Typ-C-Kabel, mit dem du mit 30 Watt laden kannst. Es gibt ein Typ-C-Kabel, mit dem du mit 60 Watt laden kannst. Es gibt aber auch ein Typ-C-Kabel, mit dem du mit 90 respektive 100
Watt. Und wenn du das nicht weißt, kommst du nicht auf die Frage, welche Durchsatz. Also ich kam nicht auf die Idee.
Jetzt kommen wir zu der allentscheidenden Frage. Rieschen Müller geht in einen großen Elektronikladen, der in vielen Städten ansässig ist, steht vor einem Regal, wo 40 verschiedene Formen, Farben, Längen, Qualitätsstufen und Preise dargestellt werden von Kabeln, die alle einen Stecker auf beiden Seiten haben, Bauform Typ C. Richtig. Wie kann Riesi Müller jetzt für ihren Anwendungsfall das richtige Kabel finden? Nämlich sie möchte ihr MacBook Pro, was sie sich vor einem halben Jahr gekauft hat, laden mit 87 Watt.
Junger Mann, können Sie mir mal gerade helfen?
Ja, das ist wie im Baumarkt, nein, da gibt es keinen, der dir hilft. Ja?
Nein, und nochmal, also wir wissen da schon zu viel. Lise Müller kommt gar nicht auf die Idee zu fragen, welche Spezifikationen muss dieses Kabel erfüllen, sondern die sieht, USB-C, ah, der Stecker passt, Oh, genau. Und dann kommt der Preis ins Spiel.
Richtig.
Das ist doch super hier, oh, das ist geflochten hier, das schaut aber nach Qualität, oh, das nehme ich.
Das ist günstig, ja. Easy, nehme ich mit.
Günstig kostet vielleicht nur die Hälfte, beziehungsweise sogar nur ein Drittel von dem anderen Kabel und dann...
Langt ja auch oft genug.
Aber wie kann ich denn jetzt anhand der Verpackung von den Kabeln, die da hängen... Einfach
du musst halt auf die Verpackung schauen. Du musst halt auch ein bisschen die...
Ja, aber was muss da draufstehen, um das richtige Kabel...
Idealerweise steht drauf, Carstens dass es 100 Beispiel. Watt, 100 Watt Stromstärke laden kann.
Sollte draufstehen.
Sollte draufstehen und ein transparenter Hersteller sollte es auch draufschreiben. Ich kann mir vorstellen, es gibt einige, viele, die es eventuell nicht draufschreiben.
Genau, die es eben nicht draufschreiben.
Also ein Unding, was für... Ein Unding, was wir so mal ein bisschen meine Recherche festgestellt haben, ist, dass zwar viele Hersteller, wenn die Kabel dann 90, 100 Watt können oder 60 Watt können, dass sie diese Stärken dann draufschreiben. Aber wenn es ein Kabel ist, was tatsächlich nur 30 Watt kann, dass sie es dann gar nicht mehr draufschreiben. Ne? Aber das ist doch intransparent. Also warum schreibe ich nicht dann drauf, dass es nur 30 Watt kann? Warum lasse ich es dann weg?
Weil du dein Produkt, da sind wir beim Marketing, dann vermeintlich negativ bewirbst und das mag natürlich keiner.
Ja, weil wir reden hier über Spezifikationen, die dem Kunden doch klar dargelegt werden müssen.
Bundesnetzagentur, im schlimmsten Fall mal eskaliert, oder?
Nee, Bundesnetzagentur ist es da tatsächlich nicht an der Stelle. Das wäre dann tatsächlich eher
Wettbewerbsbehörde. Ja, ist ja wurscht. Aber für eine Organisation, eine staatliche Organisation, eine Wettbewerbsbehörde, ist ja egal. Ja, aber da sind, hake mich jetzt ein bisschen in diesen Lernkurven fest, weil die Notwendigkeit dieser Spezifikationen, nochmal, unsere Lernkurve sagt, wir hatten bisher immer eigene Netzwerkgeräte. Stromlieferanten für unsere Notebooks. So, jetzt kommt auf einmal ein Netzteil mit...
I love my MagSafe.
Ja, zum Beispiel. MagSafe. Super Geschichte. Aber das war immer ein separater Eingang für Stromzufuhr. Und da konntest du nicht viel falsch machen. Ne? Da hattest du halt dein Netzteil, wenn es kaputt ging, musstest du das Netzteil nachkaufen. So, jetzt haben wir auf einmal Stromzufuhr über den gleichen Port, an den ich meinen Drucker anschließe. Oh, strange. Ne? Komm da erstmal drauf.
Ja, wir wollen es vereinfachen und im Endeffekt machen wir es wieder viel, viel schwieriger, wie es eigentlich sein
müsste. Ich meine, der Standard ist super, aber es ist, ist jetzt auch kein Hersteller-Bashing, aber genau, was du eingangs auch meintest, es hat 0, nada Erziehung stattgefunden. Was ist es und warum ist USB-C Knorke? Ja?
Ja, weil du es nicht falsch reinstecken kannst. Deswegen ist Knorke.
Ja, ja, genau. Aber da wiederhole ich mich ja. Ne? Das ist halt wieder so ein Stecker. Das ist der gleiche am MacBook wie am Handy. Ja, nice. Aber ich brauche erstmal ein neues Kabel. Das ist so für mich die Primärauswirkung.
Jetzt, wenn du dein Szenario
aber weiterspielst. Aber ich wiederhole mir. Jetzt macht ihr mal.
Ja, also
mal
wenn du jetzt aus dem normalen Use Case, wie es jetzt bei dir auch war, einfach mal ausgehst, du kaufst dir ein, bleiben wir beim MacBook, kann aber auch ein neuer ThinkPad oder ein neuer Dell sein, was auch immer. Die haben ja jetzt alle Type-C USB-Ports.
Lenovo kriegst du zurzeit nicht mehr so gut, oder?
Okay, anderes Thema.
Okay, Entschuldigung. Danke.
Ja, jetzt ist da ein dienstlich direkt mitgeliefertes Kabel dabei, was funktioniert in allen Formen und Farben. Das geht für jeden Use Case, den du so hast. Jetzt stellst du zu Hause fest, naja, ich habe vielleicht keinen MacBook Pro gekauft, sondern ein Air oder eine kleine Variante, nicht mit 4 USB-C Bauform-Ports, sondern nur mit 2. Einer ist belegt durch dein Netzteil und dann hast du noch einen Drucker, der nicht WLAN-fähig ist, den du da irgendwie anschließen willst und noch vielleicht einen Scanner und andere Peripherie. Maus, Tastatur, ja? Monitor. Zweiter Monitor, da kommen wir gleich zu.
Genau.
Jetzt denkst du, okay, ich brauche einen USB-C-Hub. Da fängt dann die Story an, richtig krude zu werden.
Da gab es ja irgendeine Art Furor schon mal, nicht? Dass man also quasi durch den Erwerb eines neuen, ich bleib beim MacBook, gezwungen war, sich so ein Hub on top zu kaufen und nochmal Geld auszugeben. Weil du kannst ja deine alten USB-Anschlüsse nicht mehr nutzen, es sei denn, du kaufst ja so ein Zwischendongle, was zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für die alten Standards und für Netzwerkkabel und eventuell den Fernseher hat.
Das
war der erste Furor.
Genau. Warum musst du ja einen Dongle dran machen? Ja?
Genau, ist ja scheiße, unterwegs habe ich noch einen Teil mitzuschleppen.
Da fängst du mit dem Dongle an. Der Dongle langt irgendwann nicht, weil der hat nur ein oder zwei Ports. Brauchst vielleicht, wie Björn schon gesagt hat, so ein Netzwerkport würde die Hardware extrem dick machen wieder, deswegen ausgelagert. Und dann stellst du fest, es gibt ja coole Produkte, die kann ich direkt an mein Notebook, an mein MacBook anflanschen, ohne Kabel dazwischen. Super praktisch erstmal. Ja, und dann nimmt das also seinen Weg, ne? Dann steckst du das Ding an, stellst dann fest, keine eigene Stromversorgung, hast vielleicht dann noch zusätzlich zum Hub noch ein günstiges Kabel gekauft, stellst fest, dass deine Batterie eher leerer wird statt voller. Und ich sehe gerade, mein MacBook ist bei 55%. Dankeschön fürs Gespräch, ja, da wären wir wieder.
Ich bin bei 100 immer noch, dank meines neuen Kabels.
Das ist prima. Ich weiß nicht, warum das so runtergeht gerade, aber egal, gucken wir nachher nach. Aber könnte was mit dem USB-C zu tun haben. Ja, vollkommen richtig. Steckst du dir so einen Hub an, der anriegt. Dann stellst du fest, der wird furchtbar warm. Es wird mehr Energie in Wärme umgesetzt, als in deinem Akku ankommt vom Notebook. Die Ports lang irgendwann auch nicht mehr aus. Es ist alles nicht so wirklich befriedigend. Dann gehst du auf eine größere Ausbaustufe, kommt noch ein Kabel dazu und schon hast du drei Komponenten, die alle ihre Fallstricke beinhalten. Ja, kaufe ich richtig, kaufe ich falsch, kaufe ich günstig, kaufe ich Mittelklasse, was den Preis angeht. Es ist aber für den Konsumenten wirklich ohne Beratung nicht ersichtlich, was kauft. Was ist denn?
Total intransparent.
Genau. Und wie Björn ja auch schon gesagt hat, du musst dir bewusst werden, was will ich denn mit meiner Hardware und meinen Komponenten, die ich anschließe, machen? In welche Richtung soll es gehen? Und
ja, ich muss mal ganz kurz sortieren. Nehmen wir mal so ein MacBook Air. Das hat natürlich eine deutlich geringere Stromaufnahme. Das heißt also, da reicht dir natürlich auch so ein Mittelklasse-Adapterteil. Du steckst da ein Ladegerät da dran mit deinem Kabel und das Ding wird mit Strom versorgt und da wird ja auch nicht passieren, dass der Akku runtergeht, weil das Ding an sich sowieso nicht sehr viel Strom aufnimmt. So, jetzt hast du aber nicht mehr das MacBook Air, jetzt hast du schon ein 13 Zoll MacBook Pro, ne? Der braucht dann schon wieder ein bisschen mehr Energie. Da benutzt du den gleichen Hub, den du am MacBook Air super benutzen konntest. Geht aber nicht mehr, da geht dein Akku leer, weil der Hub einfach schon wieder nicht mehr den Strom durchliefern kann. Also tatsächlich ist es so, und lieber Björn, berichtige mich, wenn ich da jetzt irgendwie Quatsch erzähle, tatsächlich ist es so, dass du eigentlich in Abhängigkeit deines Endgerätes gucken musst, welche Spezifikation muss mein Hub können, damit ich dann auch wirklich das habe, was ich dann für meinen Anwendungszweck genau brauche. Also wie viel Ladestrom liefert der Hub, wie viel und so weiter und so fort. Und da wird die Sache halt komplett undurchsichtig. Ne?
So sieht's aus, da hast du genau den Punkt getroffen. Das ist wirklich so, dass du als Anwender eigentlich das Benutzerszenario sozusagen durchspielen musst. Du musst wissen, wofür du dein Notebook nutzen willst. Wenn du updatest sozusagen, datest du halt auch die komplette Hardware rundherum ab. Und wie du sagst, bei einem Pro oder bei einem 15 Zoll, bei einem 16 Zoll jetzt sind es glaube ich 87 Watt, die das Ladegerät sozusagen liefert. Und das muss natürlich durch den Hub dann auch ankommen. Also die meisten Hubs, die am Markt sind, haben mittlerweile PD, also das heißt Power Delivery, das ist sozusagen die Stromversorgung über den Hub. Man kann sozusagen das Stromkabel in den Hub einstecken und verbaut sozusagen nicht mehr seine Buchse im MacBook. Und über dieses Power Delivery sozusagen.
Naja, aber das Hub muss doch eh ans MacBook ran. Also das ist ja genau. nur zusätzlich.
Du sozusagen steckst den Hub an dein MacBook und die Stromversorgung steckst du in den Hub. So. Da hast du dann aber das Problem, dass der Hub sozusagen die Stromversorgung auch durchleiten muss. Und es gibt sehr viele, wie du sagst, im mittleren Bereich. Ich sag's mal, es kommt drauf an, wenn du jetzt 4 in 1 und 5 in 1, 6 in 1 Hubs hast. Dieser Markt gibt, die haben meistens nur 60 Watt Power Delivery. Das heißt, bei einem MacBook Pro hast du das Problem.
Ja, teilweise sogar nur 45.
Also genau das gleiche Problem, was ich vorhin mit meinem Kabel hatte.
Richtig. Und da wunderst du dich dann, es wird sehr heiß, weil natürlich Strom, der durchgejagt wird durch den Hub, wird natürlich das ganze Gerät heiß machen. Wenn du dann noch zwei Festplatten dranhängst, wo auch noch Datendurchsätze kommen, wird das auch unter Umständen extrem heiß, so dass du es auch nicht mehr anfassen kannst. Da lohnt sich dann halt wirklich auch wieder in die Spezifikation zu schauen. Und ein transparenter Hersteller, kann ich immer nur wieder sagen, sagt und zeigt, was er hat und was er kann. So dass eben die meisten Hubs, sage ich mal, die um die 90 Euro liegen, dann auch 100 Watt Power Delivery haben und dann auch ausreichend sind. Ich sag's mal, wenn du anfängst mit einem MacBook Air und dann auch später upgraden würdest auf ein größeres, hast du immer noch genug Raum nach oben.
Wobei mir da auch schon wieder aufgefallen ist, und das auch bei namhaften großen Herstellern, dass es dort auch genauso gehandhabt wird. Es wird wieder nur beigeschrieben, die Wattstärke, sobald sie wirklich 60 oder 100 Watt liefern. Liefern sie nur 30 oder 45 Watt, wird es wieder weggelassen. Dann ist es einfach nur
PD. Dann würde ich es als Tipp wirklich so sagen, wenn es nicht da steht, dann lasst lieber die Finger davon.
Oder steckt euren Stromanschluss einfach direkt ins MacBook. Mit einem Portpreis.
Genau. Ja, genau.
Ja, aber mit einem guten Kabel.
Aber es kann durchaus sein, dass du halt, wenn du Festplatten am Hub hängen hast und sag mal in der Videobearbeitung relativ viel Datenmengen durchjagst, dass du halt dann auch wirklich den Hub mit Strom versorgen musst, ne? Dass er dann nicht unbedingt, weil er dann auch weniger heiß wird zum Beispiel.
Lebensdauer hat. Ja, wobei das natürlich nichts Neues ist für einen USB-Hub. Das war auch schon bei einem USB 3.0, USB 2.0-Hub so, wenn du da wirklich viele Geräte angeschlossen hattest und da wirklich Daten drüber gejagt hast, weil du externe Festplatte dran hattest und so weiter, brauchtest du dafür auch schon Netzteil oder halt das Ding wurde irre heiß. Das ist jetzt nichts Neues in dem Zusammenhang tatsächlich, sondern das ist einfach nur der Sache als solche geschuldet, dass das Ding halt arbeiten muss in dem Moment.
Ja,
absolut.
Ja, und dann kommen wir vielleicht noch kurz zu der Videoausgabe, was mir eben viel auffällt, weil ich halt auch mit den Dingern viel zu tun habe, dass da sehr viel, gerade für Profis, die eben 4K in der Anwendung haben, ja nicht unbedingt mit 30 Hertz Bildfrequenz arbeiten, sondern eher dann doch mit den 60 vollen Hertz, dass die meisten Hubs einfach nur 4K bei 30 Hertz schaffen. Richtig. Und die wenigsten dann auch 60 Hertz schaffen. Ja.
Auch so, da wieder der Profi-Tipp, wenn es nicht draufgeht, ist es kein 60 Hertz bei 4K. Die, die es können, schreiben es drauf.
Genau.
Absolut, so sieht's aus.
Richtig.
Und da wundert es mich dann immer ein bisschen, auch von der Herstellerseite, da stecke ich dann leider nicht so weit drin. Ich bin dann eher im Marketing und im Vertrieb unterwegs. Dann die $2-3 mehr zu investieren in den 4K 60 Hertz Chip, um den zu verbauen, um einfach mal den Wettbewerbsvorteil zu haben. Aber da sieht's dann auf der Herstellerseite so aus.
Ja, das ist...
Ich meine, die technische Möglichkeit ist ja immer da. Es ist halt einfach nur, ne, möglichst günstig herstellen.
Da geht es dann, genau, richtig, da geht es dann wirklich um knallharte Kostenfaktoren. Und was ja in Endkunde an der Stelle ja gar nicht so wirklich nachvollziehen kann, wenn wir über $2 mehr Produktionskosten reden, dann reden wir am Ende über 12 bis 15 Euro höheren Verkaufspreis, also um die Relation da mal zu haben. Und das ist, ob ich mir jetzt im Mediamarkt so einen Typ C auf HDMI-Adapter für 10 Euro kaufe oder für 20 Euro kaufe, ist halt dann schon wieder ein riesiger Unterschied.
Geht ja auch ein bisschen darum, für die Hersteller die psychologischen Preispunkte zu treffen. Und was das Thema angeht.
Ja, das kommt ganz, ja dann noch on top.
Aber das Thema Displays oder weitere Monitore, wenn wir schon über 4K 60 Hertz reden, birgt ja schon auch wieder die nächste Herausforderung. Und habe ich auch am eigenen Leib erlebt, das Ganze mit einem wirklichen Prosumer-Gerät, was Richtung, weiß nicht, 250 Euro geht, mit ganz vielen Display- und HDMI-Ausgängen, Display-Porten, HDMI-Ausgängen, eine eigene Stromversorgung von dem Ding, 18.1 Super USB-C-Hub, inklusive Toslink übrigens, habe ich gesehen, um das auch nochmal erwähnen zu können.
Noch nicht ausgeladen.
Ist ein USB-Type-C, USB 3.2 Spezifikation, also Gen 2, Generation 2 der ganzen Geschichte. Ja, dann dachte ich mir, geil, zwei neue Displays, schön aufgebaut. Da zusätzlich ich noch mein MacBook nebendran, dachte ich, wir haben einen schönen erweiterten Desktop und stelle fest, fuck, auf den zwei neuen 24 Zoll AOC-Displays ist das Bild gespiegelt.
Richtig.
Ja, und ich dachte schon, ich bin zu früh zum Einstellen, rumgeguckt, rumprobiert. Ging alles nicht, bis ich dann einen Call mit dem Hersteller hatte und ich war, hey, was sind das für ein Kack hier, 299 Euro UVP und geht nicht. Ja, dann musst du den Thunderbolt abnehmen. Und ich denke mir nur, what the fuck? Okay, Thunderbolt, schon mal gehört, ja, so mit Apple und Mac und so. Kann was? Das Thunderbolt-Protokoll kann dann in der Tat auch mehrere Displays ansteuern und wer also da draußen einen Notebook mit zwei weiteren Monitoren betreiben möchte, die nicht alle gespiegelt sein sollen, sollte Richtung Thunderbolt gehen. Ja.
Ich glaube, das mit dem Gespiegelten ist eher sogar die Ausnahme. Ne?
Wie meinst
du? Ja,
brauchst du eigentlich, also im normalen Arbeitssetup gar nicht.
Genug Anwendungsszenarien, aber am normalen Büroarbeitsplatz jetzt eher genau, richtig. Ne? Wobei für mich halt immer noch da die Frage besteht, also grundsätzlich in der Theorie ist es ja möglich, über einen Typ-C-Anschluss, über das DisplayPort-Protokoll tatsächlich zwei separate Displays mit Full-HD anzufahren. Theoretisch. Doch, mit unterschiedlichen Bildern. In der Theorie ist das möglich. Das läuft
ja auch unter Windows, um mal kurz einzugrätschen. Unter Windows laufen die Sachen ja. Du kannst es nur unter Mac OS nicht benutzen.
Windows, never heard about it.
Das ist eine Sperre, die halt Apple sich da zu eigen macht, um wahrscheinlich dann wieder die Thunderbolt-Schnittstelle zu
promoten. Das könnte gut sein. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Ich war nur ein bisschen irritiert gewesen. Und Marian hat dann mit seiner Aussage dann mit Sicherheit recht, wenn es unter Windows, Linux, was auch immer läuft.
Genau.
Ja, dann bist du halt als Apple-User in den Arsch gekniffen, musst 100 Euro mehr für dein Prosumer Thunderbolt-Dock ausgeben, was das dann auch kann. Ja. Und
du musst gar nicht.
Also ich deswegen sagte ich, Deswegen sagte ich gerade in der Theorie, weil ich habe es weder verifizieren können aufgrund mangels eines solchen Hubs mit Windows noch mit dem Mac und so weiter. Ich weiß halt nur, dass es rein theoretisch von der DisplayPort-Spezifikation, die auf dem Typ C-Port liegt, theoretisch möglich wäre, zweimal Full HD zu übertragen. Was halt praktisch dann am Ende tatsächlich geht oder nicht geht. Ich weiß auch nicht, welche Bildwiederholrate gehen dann 2x60 Hertz dann tatsächlich.
Wenn du 1080 nimmst, auf jeden Fall, ja.
Also das Signal, was da ankommt, ist schon sauber und kristallklar, das ist alles toll. Hast du aber 2x das gleiche Bild, wenn du einen Mac hast. Auch nicht so geil. Aber Carsten hat es eben schon richtig eingeworfen. Eigentlich kannst du auch gut mit dem USB Gen 2, 3.2 Hub reden. Indem du einfach nur einen Videoausgang nutzt und steckst dir dann halt ein HDMI auf Typ USB-C zusätzlich mit einem MacBook rein, dann kannst du auch zwei Displays zusätzlich ansteuern, die synchron betrieben sind. Ja, und spart nicht 15 Euro, gibt 20 Euro aus. Ja. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Das war der Workaround für mich auch zu Hause gewesen. Funktioniert auch sehr gut. Also es geht alles irgendwie, aber es erschließt sich für den normalen Endkunden jetzt nicht von vornherein und ganz einfach, wo da jetzt der Fallstrick ist am Ende vom Tag.
Mhm. So eine kleine Conclusion dürfen wir da, glaube ich, schon geben. In dem Sinne so, ihr habt ja gehört, wir haben auch über diese Protokolle 2.0, 3.0, also dementsprechend die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit der die Daten auf diesen Typ-C-Schnittstellen übertragen werden, gesprochen. Wenn ihr ein Kabel kauft, dann überlegt euch halt vorher, wofür will ich das Ding benutzen. Wenn ihr das Kabel sowieso nur dafür kauft, weil ihr damit einen MacBook, iPhone, iPad, was auch immer ihr wollt, rein aufladen, dann muss das kein USB 3.2 Gen 2 10 Gigabit je Sekunde Kabel sein, was 100 Watt kann. Dann tut's auch eins, was 100 Watt kann, aber nur USB 2.0
Daten übertragen kann. Da geht ja die Geschichte weiter. Du kannst ja das geile High-Performance-Kabel haben, aber wenn dein Ladeadapter die Leistung nicht aufbringt, dann hast du wieder den Effekt genullt.
Klar, logisch. Das ist aber, bei den Ladeadaptern ist es aber tatsächlich gar nicht so schräg, weil diese Ladeadapter, da ist mir bisher wirklich noch keiner untergekommen, der nicht ganz klipp und klar sagt, mit wie viel Watt er lädt. Also die sagen ganz klipp und klar, ich bin ein Typ C 20 Watt Lader, ich bin ein Typ C 30 Watt Lader, ich bin ein Typ C 60 Watt Lader, ich bin ein Typ C 90 Watt bzw. 100 Watt Lader. Also da habe ich es noch nicht erlebt, dass irgendeiner nicht draufschreibt.
Aber ich komme jetzt mal mit was ganz was anderem. Klassische Multi-USB Charger oder Multi-USB Hubs und der Nutzung eines USB-A auf USB-C Kabels.
Ja, aber die USB-A-Schnittstelle ist ja da schon der Haken, weil aber USB-A kann
das
nicht
mehr als 2
Ampere. Also da ist 10 Watt Schluss.
Der Endkunde fragt sich, warum leuchtet mein Kabel so komisch? Warum riecht es hier so komisch?
Ja, oder dieses iPad hat eine große Batterie, weil es lädt schon sehr, sehr lange. Ja.
Aber das ist halt tatsächlich so ein Ding, da gucke ich doch mal auf meinen Lader, weil diese USB-A-Lader, also die mit einem A-Anschluss versehen sind, die können alle nur 10 Watt.
Guckst du, wir machen den Podcast ja auch für Lieschen.
Mhm. Da könnte ich kurz einwerfen, auf der Herstellerseite eine Idee, bei uns zum Beispiel wird dem nächsten Kabel kommen, das wird einen Indikator haben, zum Beispiel, ob es mit einer normalen Geschwindigkeit lädt oder mit einer erweiterten Geschwindigkeit lädt. Das heißt, es ist eine kleine LED verbaut, wo dann einfach angezeigt wird, hey, das Kabel lädt halt bei einem iPhone mit 12 Watt, so zum Beispiel, oder es lädt dann eben mit dem schnellen, jetzt bei einem älteren Telefon von Apple, mit 18 Watt, ja, und das ist schon mal einfach eine optische Anzeige und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch Sprünge macht, dass es demnächst wirklich mehrere Kabel
gibt. Du musst es visualisieren, die Idee ist super.
Richtig.
Ja, das ist wirklich eine echt coole
Sache. So,
du
hast dann halt eine grüne LED, normale Geschwindigkeit, blaue ist dann eben super Geschwindigkeit. erinnert mich an Spaceballs. Ja,
und dann Mikro, Mini, Mini-Multicolor-LEDs, die es ja mittlerweile gibt, also in wirklich winziger Bauform verschiedene Farben darstellen, ist das echt eine ziemlich
coole Idee. Ja, aber das ist doch psychologisch so einfach wie alles Mögliche. Wir haben es bei Nahrung, in erster Linie Fleisch haben wir ein Ampelsystem, wir haben jetzt bei Corona ein Ampelsystem. Genau. Mach's den Leuten so einfach, wie es nur irgendwie geht, mit Farben arbeiten.
Auch meine Diabetes-App kann das mit Farben.
Und wo habt ihr es zuerst gehört? Beim Gadgetfunk.
Nein, das ist schon richtig, aber gerade das Kabelthema, um das vielleicht auch ein bisschen abzuschließen. Jetzt haben wir ja Kabel verschiedener Dicken, resultieren aus verschiedener Ummantelung. Björn, zu was würdest du denn raten? So ein mit Metallgeflecht ummanteltes Kabel? Ein nur mit Gummi drumherum? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen vom Fachmann?
Persönliche Präferenz. Persönliche Präferenz, würde ich sagen. Jedem das seine so ein bisschen, weil im Endeffekt habe ich nie Probleme gehabt, selbst mit den Originalkabeln. Ich verstehe manche Leute nicht unbedingt, die ihre Kabel schrotten, aber es soll vorkommen. Bei mir.
Wenn du so über ein Zentimeter Kreis
gekürzt, ja. 17 Jahre. Diese halten müssen. Ja, ich habe auch noch irgendwelche alten Toslink-Kabel zum Beispiel in der Schublade.
Brauchst du aber den richtigen Port dazu.
Am Ende gibt es jetzt wirklich auch wieder Hersteller, die da auch alle möglichen Sachen anbieten. Ja, also es gibt eben die aktuell, was ich wirklich sagen würde, es ist der Standard, es sind Braided-Kabel, die sind Nylon ummantelt, die sind eben verstärkt, die halten etwas länger als die typischen PVC-Kabel. Dann gibt es allerdings auch wieder Spezialhersteller, die wirklich mit Metall ummanteln oder mit Teflon sogar, die sind dann wirklich für militärischen Standard nutzbar.
Bringt aber im Endeffekt aber nichts in puncto Leistung, oder?
In der Leistung nicht. Das ist einfach nur die Haltbarkeit, ne? Ob das Ding 10 Jahre nutzen möchtest oder eben auch in einem toughen
Environment. Welcher Standard hat 10 Jahre gehalten, Junge?
In der rauen Umgebung des Homeoffice, bei dem Metall, meinst du, kannst du auch.
Urban Warrior, ja.
Nein, einfach ein guter Standard ist heutzutage ein braided Kabel einfach. Ne?
Okay,
braided. Und dann hast du auch schöne Designs und teilweise auch mein rotes zum Beispiel dabei.
Oh, okay. Oh, stimmt. Ich erinnere mich, ihr habt da schöne rote Kabel.
Bei den metallummantelten.
Ja.
Bei den metallummantelten Kabeln kann ich persönlich eher abraten, weil die sehr, sehr starr und sind.
Das ist ja auch Sinn und Zweck von metallummantelten Kabeln, dass sie starr sind und nicht so schnell abknicken.
Das ist dann halt der nächste, das kommt immer aufs Szenario.
Das
kommt auf
Use Case an. Ne? Das ist nicht sehr convenient.
Hast du eine fest verbaute Installation, dann kannst du sowas nehmen. Ja, dann ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn du wenig Spiel hast. Musst du das alle 2 Tage in deine Arbeitstasche packen und transportieren, dann bist du wahrscheinlich was Flexibleres.
Ganz, also wenn ich sehe, was meine einfach, Tochter in der Vergangenheit geschafft hat mit den Dura-Braid-Kabeln unseres alten Arbeitgebers zu veranstalten, ja, da war kein Unterschied zu den Apple-Originalkabeln gewesen. Die waren genauso schnell kaputt.
Ja, das ist ja auch meine ganz persönliche Annahme, was das Thema Kabelabnutzung angeht. Wer es schafft, das Originalkabel relativ schnell kaputt zu kriegen, der kriegt auch alles andere relativ schnell kaputt. Das ist scheißegal.
Meine Tochter hat erst die haltbaren Kabel kaputt gemacht.
Und die Frage ist auch, wo macht man es kaputt? Also ich habe mein erstes USB-Kabel zum Beispiel durch einen klassischen Kabelstolperer gemacht und danach war der Metallkontakt verbogen. Peng aus. Ja.
Ja, also es gibt viele Wege, die zum Kabelbruch führen, ja.
Oh, ja.
Mit dem Bürostuhl drüber fahren ist
übrigens auch nicht zu empfehlen. Ich glaube, so habe ich ganz viele Gaming-Headsets früher kaputt gemacht, weil ich einfach drüber gerollt bin. Aber das ist eine andere Geschichte. also ihr seht, es ist nicht so einfach, die richtige Konnektivitätslösung, sei es vom Hub oder vom Kabel her, zu wählen. Deswegen Augen auf beim Kabelkauf. Schaut, was draufsteht, überlegt euch, was ihr damit machen wollt.
Genau, das ist das Wichtigste. Vorher gucken,
was ist das Szenario. Wenn ihr in so einem großen Elektronikmarkt seid und ihr kriegt keine gescheite Beratung, geht vielleicht ein paar Meter weiter in die Innenstadt, da gibt es meistens noch ein paar kleine Fachhändler, manche haben auch so einen Apfel vorne dran kleben. da kriegt ihr auf jeden Fall eine solide Beratung. Auch wenn es vielleicht 2-3 Euro mehr kostet als jetzt im großen Elektronikmarkt um die Ecke. Aber manchmal sind das gut investierte 2-3 Euro. Und Support Your Local Reseller zählt auch an der Stelle.
Ja, und ihr müsst nicht die gleiche Erfahrung wie Carsten machen und euch nochmal ein neues Kabel kaufen.
Das ist so, aber das Kabel, ne, ist nicht verschenkt, ne? Das kann ich ganz sicher noch mehrfach an anderer Stelle nutzen, aber habe ich auch schon gesagt, ne? Wenn du nicht auf die Frage kommst, dann kriegst du auch keine Antwort. Und ich kam richtig nicht auf die Idee, die richtige Frage zu stellen. Ganz einfach, weil, ne? Hm. Weil es mir eben nicht so bewusst war.
Ja. So ja, schaut es.
Passiert ja selten bei mir, aber manchmal eben doch.
Und vielleicht abschließend zu dem ganzen USB-C-Thema. Apple hat es ja vorgemacht, wie es auch ohne USB-C-Netzteile geht jetzt bei den iPhones. Nicht nur bei den neuen, sondern auch alles, was noch da an SE 2020 und hast nicht gesehen, ausgeliefert wird. Kommen jetzt alle ohne Netzteil. An der Stelle haben wir noch eine Überraschung für euch nächste Woche. Falls ihr euch ein neues iPhone kauft und kein USB-C-Adapter habt, vielleicht haben wir da was für euch. Ich habe gehört, der ein oder andere Hersteller hat ein bisschen was zur Verfügung gestellt, was wir raushauen können. Auch das aber vollkommen hintergrundlos, sondern das ist einfach nur ein Goodie und Giveaway von den Herstellern, die wir da zur Verfügung stellen können. Könnt ihr ein bisschen rumtesten oder mal probieren, wie so ein Nicht-Apple-Lader mit eurem neuen Telefon dann vielleicht funktioniert oder auch nicht. Ja? Ihr werdet es nächste Woche erfahren.
Wow, ja. Was für ein schöner Abschluss. Ja, dann muss ich jetzt mein Standardsätzchen sagen, oder?
Bevor wir dich triggern?
Ich wollte ihn gerade anteasern, aber...
Ich wollte es ja eigentlich im Intro schon bringen, aber dann dachte ich mir, nee, dann muss der arme Björn hier dann noch länger warten. Leute, wenn ihr Zugriff auf das ehemalige iTunes und die jetzige Podcast-App von Apple habt oder bei Spotify unterwegs seid und in guter Stimmung seid, seid so gut und hinterlasst ein paar Sternchen, weil Sternchen machen glücklich. Und wir würden uns sehr freuen über jede positive Bewertung, die unseren Podcast ein bisschen mehr in den Fokus hebt und aus der großen Masse der Podcasts hervorhebt. Also auf Deutsch, es leichter macht, uns zu finden. Und dann müssen wir uns natürlich noch 35.400 Mal bei Björn bedanken, dass er so lange durchgehalten hat und sich das hier angetan hat. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Oh, vielen Dank, dass du da warst. Und wer weiß, ja, vielleicht. Ich besorge mir dir mal ein Mikro und dann kommst du wieder.
Meinst du, dass wir die zwei Blechdosen mit Schnur in der Mitte austauschen können?
Na, das ist dann der nächste Schritt in unserer Evolution, dass wir ein mobiles Setup für Gäste im Vorfeld verschicken können.
Absolut, ein Gästemikro in der Post.
Ja, mit entsprechend guten Kabeln natürlich, weil das wird dann
darauf kommt's an.
Nicht alles, oh, da kommt wild, mir auch schon ein Sponsor in Sinn, ja, für die Kabel bei dem Setup. Aber okay. Ja.
Nee. Was schön war's. Es ist wieder recht lang geworden, aber. Ja,
aus Versehen sind wir ein bisschen länger geworden als normal.
Kam mir fast gar, nee, das war aber.
Aber war ja auch ein super Thema. Ne?
Und wir haben hier vor 3 Wochen erzählt, dass wir fast eine Stunde über Kabel reden werden und USB-C-Schnittstellen. Den hätte ich auch für einen Deppen geheißen. Aber ich fand es super spannend und aufschlussreich. Sehr kurzweilig.
Ja, jetzt bist
nicht
du
mehr. Der Podcast. Nein, nicht mehr, so weil ich habe den Deppen. Leute, vielen Dank euch. Schlaf gut, habt einen schönen Tag.
Ciao.
Bleibt gesund.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.